Du musst dich unterordnen. Du musst, also hört sich krass an, aber halt, du musst den Mann respektieren.
Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich ist kommen, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser Tagesbrot gibt uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Was ihr hier seht, sind verschiedene christliche Trends. Christentum geht viral. Die Obros zum Beispiel. Das ist eine christliche Band, die Anfang 2025 auf Platz 1 der deutschen Albumcharts gelandet ist. Oder der Jesus Glow. Der verspricht dir, dass du ein Glow-Up erfährst, also eine Verbesserung deiner selbst oder deiner Optik durch die Zuwendung zu Jesus und zur Religion. Und zuletzt dieser virale Take aus einem Podcast mit der superbekannten Influencerin Milane. Allein auf Instagram hat sie über 1,5 Millionen FollowerInnen. Sie wurde wegen ihrer Aussage über die Rolle der Frau ziemlich stark kritisiert. Aber was haben all diese Trends gemeinsam? Sie sind Teil einer ganz bestimmten Auslegung des Christentums, das häufig unter dem Wort Evangelikale zusammengefasst wird. Das heißt, hinter den Obros oder dem Jesus-Glow stecken evangelikale bzw. radikal christliche Strukturen und auch Haltungen, die zu Teilen antifeministisch, antimuslimisch, queerfeindlich und eben oft auch hochproblematisch sind. Warum? Das schauen wir uns heute an. Willkommen bei Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Ich bin Özge, Journalistin und Moderatorin. Und das heutige Thema, muss ich ehrlich eingestehen, beschäftigt mich schon was länger. Nämlich, wenn unter dem Deckmantel des Glaubens rechtsextreme Ideologien salonfähig gemacht werden.
Hi, ich bin Selina, Antifeminismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und heute widmen wir uns fundamentalistisch-christlichen Strukturen. Hierfür habe ich Podcasts und Social Media durchforstet und bin darauf gestoßen, dass viele AkteurInnen nicht nur antifeministische Haltungen verbreiten, sondern diese auch weltlich-politisch durchsetzen wollen. Außerdem haben wir wieder Gäste. Heute sprechen wir mit FreikirchenaussteigerInnen wie Daniela Marlin-Jacobi und Katja, mit Esther van Santen-Nguyen, Vorstandsmitglied des AussteigerInnen-Netzwerkes Fundamental Frei, und Sophia Meister, Mitglied bei Doctors for Choice. Vorab eine Content-Note. Wir behandeln heute Themen wie Antifeminismus, Schwangerschaftsabbrüche, fundamentalistisch-christliche Gemeinschaften, Queerfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Wir verlinken in den Shownotes wieder entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote. Mega Church und Celebration. Oder worüber reden wir eigentlich?
Vorab ein Disclaimer. Das hier ist keine generelle Kritik an Glaubensgemeinschaften. Wir schauen mit kritischem Blick, wo die Grenzen eben verschwimmen zwischen Glauben und Doktrin. Freikirchen bzw. Evangelikale haben als bekannteste Strömung in den letzten Jahren ziemlich viel Zulauf erhalten, während die Mitgliederzahlen der katholischen und evangelischen Kirchen rückläufig sind. Aber was genau unterscheidet sie denn von normalen Kirchen? Also, lass uns einmal kurz definieren, was Evangelikale und Freikirchen grob sind. Grob, weil die Strömung ziemlich unübersichtlich ist. Wir versuchen uns dem Ganzen aber anzunähern. Evangelikal ist kein eigener Kirchenname, sondern ein Sammelbegriff. Gemeint sind damit in der Regel konservative, bibeltreue evangelische Christinnen, die eben ihren Glauben sehr stark an der Bibel ausrichten. Sie grenzen sich selbst bewusst von liberaleren Formen der Theologie ab. Evangelikale können in ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden vorkommen, zum Beispiel lutherisch, reformiert, baptistisch, methodistisch oder eben auch in überkonfessionellen Gruppierungen. Zentrale Merkmale sind, dass sie sich eben auf ein konservatives, protestantisches Verständnis von Glauben berufen. Neben dem Glauben an Gott gehört oft auch ein sehr konkreter Glaube an das Böse dazu. Der Teufel, das Dämonische, dämonische Mächte, das jüngste Gericht und eben auch, dass Jesus auf die Erde kommen wird und richten wird und eine neue Weltordnung herstellen wird. Ein weiteres zentrales Element ist die Mission. Evangelikale sehen es als ihren Auftrag, ihren Glauben aktiv zu verbreiten und andere Menschen dazu zu bewegen, ebenfalls zu Jesus zu kommen. Glauben ist also nichts Privates, sondern etwas, das weitergegeben werden muss. Freikirchen sind Kirchen, die unabhängig von den großen Volkskirchen, also der evangelischen oder der römisch-katholischen Kirche, organisiert sind. Evangelikale sind die bekannteste unter den freikirchlichen Strömungen. Dazu gibt es noch sogenannte neokarismatische Gemeinden und Pfingstgemeinden. Auch diese sind dem christlichen Fundamentalismus zuzuordnen. Sie haben aber nochmal eine etwas eigene Auslegung des Glaubens. Wichtig ist hierbei nochmal anzumerken, Freikirchen und evangelikale Gemeinden sind nicht alle gleich. Es gibt Gemeinden, die stark konservativ sind und ja sehr abgrenzend auftreten. Es gibt aber auch Gemeinden, die eben nicht queerfeindlich sind, die nicht antimuslimisch sind und die weitaus offener auftreten. Okay, dann wissen wir jetzt ja in etwa, wie evangelikale Gemeinden so ticken. Aber ich frage mich, warum das für junge Leute so attraktiv ist. Schauen wir uns das doch mal gemeinsam an.
Hier in deiner Gegenwart halte ich meinen Atem an, weil ich dir so unglaublich nah bin. Jesus.
chosen generations falling down in worship to sing the song.
Wir haben uns gerade zwei Videos angeschaut von, ja, man würde sagen Konzerten, aber ich schätze mal trotzdem, dass es irgendwie in Gebets, also in irgendeiner Gemeinde stattgefunden hat. Es sind aber riesige Hallen. In dem einen Video gab es ein riesiges Orchester im Hintergrund. Ja, also sah schon sehr, sehr groß aus auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, so ein Punkt, der mir sofort ins Auge gesprungen ist, wie modern das alles ist. Also diese ganze Inszenierung ist total modern und das ist auch so eine Gemeinsamkeit von so vielen evangelikalen und neokarismatischen Gemeinden. Ich meine, das sind jetzt zwei sehr große und sehr professionelle Beispiele. Ich habe zum Beispiel auch kleinere Gemeinden mir angeguckt, wo dann eben drei Leute mit einer Gitarre da vorne stehen und so ein bisschen singen und das natürlich nicht ganz so professionell ist, aber so vom Aufbau eben sehr ähnlich. Ich finde es wirklich ganz, ja, ganz interessant, so im Vergleich auch zu dem, was ich zum Beispiel so aus einer Kirche kenne, aus einer katholischen Kirche. Da war ich als Kind ein bisschen öfter und das sind halt so Kirchenlieder mit so einer Orgel und wirklich ganz anderer Vibe. Und was ich auch so krass finde eben, das ist auch wirklich so die Benennung, so die Bezeichnung dieses ganzen Vorgehens ist auch so komplett modern. Also so Gottesdienste heißen nicht Gottesdienste, sondern die heißen Celebrations.
Ja, genau. Stimmt. Und irgendwie, hieß es immer Gebetshaus auch? Es klingt alles irgendwie anders als das, was ich auch so im Religionsunterricht gelernt habe.
Gebetshaus, so heißt dieser eine spezielle Ort, das gibt's in Augsburg eben und Gebetshaus ist eigentlich ganz spannend, weil das eine eigene Bewegung ist, die Gebetshausbewegung. Und die hat es eben zum Ziel, so dieses Charismatische so ein bisschen zu verbreiten. Für alle, die nicht genau wissen, was dieses Charismatische bedeutet. Das Charismatische ist so eine Gabe, die man eben von Gott bekommt. Und damit gemeint sind zum Beispiel Wunder, die von Gott passieren oder auch so eine gewisse Verbindung. Und es geht immer um diese ganz besondere, ja, Begegnung auch mit Gott. Das hängt auch zusammen mit so einer Erweckungsbewegung. Und so dieses Charismatische ist zum Beispiel, das sieht man, wenn die Leute eben so ihre Hände heben im Gebet. Da sind sie nämlich ganz drin und auch so ein bisschen in Trance. Und so ein ganz extremes Beispiel wäre zum Beispiel der Glaube daran, dass Gott Wunder vollbringen kann, also zum Beispiel Krankheiten heilen oder irgendwelche anderen weltlichen Sachen vollbringen kann, wenn man eben genug dran glaubt und sich eben dementsprechend verhält oder auch gläubig genug ist.
Das ist mir tatsächlich gefühlsmäßig auch aufgefallen, weil ich meine, man kann ja überhaupt nicht absprechen, gerade bei dem zweiten Stück, dass es auch total, also dass es auch mich emotionalisiert hat in so einer riesigen Konzerthalle mit einer super guten Qualität, mit einem riesigen Orchester im Hintergrund. Das macht dich auch auf eine Art emotional. Und wahrscheinlich, wenn die Leute da im Raum sind, wie du es gerade angesprochen hast, diese Trancen, die man sich da so reinversetzt, eine grundsätzliche Emotionalität kennt man ja auch selber von Konzerten. Und wenn man dem sehr zugetan ist, dann kann das, glaube ich, schon auch viel in einem bewegen.
Voll, voll. Und das ist bestimmt ein krasses Erlebnis, da auch zu sein. Und gerade wenn es ja auch um so einen sehr krassen Glauben gibt, es gibt so eine Identitätsstiftung, es gibt so eine Gemeinschaft, es gibt so einen intensiven Lobpreis. Mhm. Ich kann schon auch verstehen, dass das wirklich eine krasse Erfahrung ist. Und zum Beispiel dieses eine Video ist von der Meer-Konferenz. Das ist so ein Festival. Und sowas gibt es halt ganz oft, so größere Festivals. Also es ist wirklich so eine eigene christliche Partykultur, sag ich mal. Wo eben ganz viele zusammenkommen, wirklich im fünfstelligen Bereich und halt gemeinsam so Celebrations feiern. Und da muss man aber dazu sagen, da gibt's jetzt nicht nur so Konzerte, sondern da sind auch Predigten immer drin. Das heißt, da werden auch schon religiöse Inhalte mitgeliefert.
Ich meine, der Song, der erste, ich habe auch noch bis zum Refrain vorgespult, weil ich wissen wollte, ob man überhaupt auch inhaltlich merkt oder heraushören kann, irgendwie, ob Jesus genannt wird oder sonstiges. Und es war ja auch im Refrain ganz publik dann irgendwie Jesus, ich weiß nicht genau, was gesagt wurde.
Jesus, du und ich, genau, oder so, genau. Bei diesen Glaubensprodukten, bei diesen ganzen christlichen Liedern und so weiter, hatten wir ganz am Anfang im Intro ja auch schon die Obros. Das ist so ein Rap. Duo. Und die waren sogar 2025 einfach in den deutschen Albumcharts oder Singlecharts, also in den Charts. Und das ist eben super relevant für diese christliche Szene, also diese Glaubensprodukte, die zweierlei Zweck erfüllen. Also einmal sowas sehr Identitätsstiftendes, haben wir ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet, wenn man da auf so einem Konzert ist, das macht was mit einem. Mhm. Und es ist aber auch so dieser Missionierungsgedanke, sprich man verbreitet den Glauben auch. Und diese Kommunikationsstrategie ist total relevant. Es ist besonders für junge Menschen anschlussfähig und vor diesem Hintergrund sollte man eben auch diese ganzen Christ-Trends sehen, über die wir ja auch noch reden werden.
Dieses Beispiel, was du gerade gezeigt hast, das war ja in Augsburg, oder? Das erinnert mich aber total an diese Mega-Churches in den USA.
Ja, da hast du voll den guten Punkt, weil genau das ist nämlich auch das Vorbild, würde ich sagen. Und während halt in den USA schon total viele Mega-Churches, die sind ja teilweise riesig, die haben Rolltreppen drin, die haben ganze Infrastruktur und so weiter. Das gibt es jetzt in Deutschland noch nicht so in der Größe, sage ich mal. Aber durchaus gibt es mehrere solche Sachen, wie eben auch das Gebetshaus in Augsburg. Und das Gebetshaus in Augsburg ist tatsächlich auch das erste, was 24 Stunden Gottesdienst macht, also rund um die Uhr. Und die streamen das live auf YouTube. Und eine Person, über die wir auch noch reden werden, mehr reden werden, ist der Gründer vom Gebetshaus Augsburg. Und der heißt nämlich Johannes Hartel. Mhm. Und auch wenn es jetzt keine 24-Stunden-Gottesdienste gibt, wie eben in diesem einen Beispiel, gibt es trotzdem richtig viele Gemeinden, die eben ähnlich sind, ganz ähnlich strukturiert sind. Also das sind aber auch ganz viele, also so größere, fast sogar Franchise-Unternehmen, die auch ganz viel aus den USA kommen. Also da wäre zum Beispiel diese Hillsong Church, da wäre die Battle Church. Und zum Beispiel gibt es auch eine Gemeinde, die heißt Saddleback Church. Und die steht eben auch in Berlin. Da habe ich auf jeden Fall auch ein Bild mitgebracht.
Okay, das hier ist jetzt ein Ausschnitt von der Webseite der Church, von der du gerade erzählt hast. Ich kann ja gerne mal vorlesen. Hier sind drei Schritte. Der erste Schritt, besuche uns auf der Suche nach einem neuen geistigen Zuhause. Wir würden uns freuen, dich bei einem der nächsten Gottesdienste kennenzulernen. Komm vorbei und lern Gott in unseren Gottesdiensten, kleinen Gruppen und Kursen kennen. Erlebe Gott gemeinsam mit uns durch Inhalte, die in der Saddleback Church erstellt wurden, lokal und global. Drittens, Kontakt. Als Kirche möchten wir dir auf deinem Weg mit Gott dienen und dich ermutigen. Nehme Kontakt mit uns auf und lass uns wissen, wie wir... Entschuldigung, hier sind so viele Rechtschreibfehler drin. Ich muss nochmal ansetzen. Nehme Kontakt mit uns auf und lasse uns wissen, wie wir dir dienen, helfen und für dich beten können. Also es ist ja schon richtig professionell. Also nicht nur diese... Konzerte, die wir uns jetzt angeschaut haben und die auch anders irgendwie benannt werden und total groß gemacht sind, auch der Online-Auftritt ist schon irgendwie sehr professionalisiert.
Voll. Ich finde es auch so ein bisschen niedrigschwellig. Also ich finde, da kommt schon sehr rüber, dass sozusagen eigentlich jede Person per se eingeladen ist und einfach mal vorbeigucken kann. Ich hatte eben auch so verschiedene Doku-Formate angeguckt, wo Leute zum Beispiel Inside ECF oder sowas war so ein Format. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass wenn du so ganz neu in so einen Gottesdienst kommst, dann auch wirklich von einer Person so begleitet wirst. Also es gibt so auf jeden Fall sehr krasse Aufnahmeprozesse. Und was ich auch total herausstechend finde, es geht eben nicht nur um den Gottesdienst, sondern es geht um das ganze Erlebnis drumherum auch. Also um Freizeit, um Gemeinschaft und so um dieses Versprechen, dass man mitgenommen wird.
Und grundsätzlich... Das klingt total schön, was man da liest. Also ich glaube, wenn ich mich einsam fühle oder wenn es mir gerade nicht gut geht, dann ist alles, was da drin steht, erstmal grundsätzlich was total Positives und etwas, wo ich mich gesehen und gewertschätzt fühle. Ein geistiges Zuhause und ein physisches Zuhause, ein Miteinander, Gemeinschaft. So grundsätzlich, auf den ersten Blick, denkt man sich, das ist doch total toll. Diesen Gemeinschaftsaspekt, den wir bei der Saddleback Church gerade angesprochen haben, den betont auch Daniela Marlin-Jacobi.
Also ich bin als Teenie in so eine Gemeinde reingerutscht, in so eine Freikirche, auf Suche kann man nicht genau sagen, aber schon aus der Bedürftigkeit nach Gemeinschaft heraus. Also ich wurde als Teenie viele Jahre lang gemobbt und hatte nicht so ein richtiges soziales Umfeld in meinem Alter, auch in meiner Schule, in meiner Klasse, und bin dann über Schulkameradinnen dort eingeladen worden, die nicht in meiner Klasse waren, auch nicht in meiner Jahrgangsstufe, und bin dann da gelandet und habe zum ersten Mal seit sehr langem von Leuten in meinem Alter Annahme erfahren, Offenheit erfahren und sowas. Und das war der Grund, warum ich in so ein Umfeld reingekommen bin und dann auch erstmal geblieben bin. Also gar nicht vordergründig jetzt für die christlichen Inhalte per se, sondern eher für diesen Gemeinschaftsaspekt.
Das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit zwischen all diesen Gemeinden, über die wir jetzt hier, sage ich mal, ganz grob sprechen. Eine andere Gemeinsamkeit ist auch in Bezug Geld und Spenden. Das ist auch so eine ja, so eine sehr, also die verlangen eigentlich jetzt nicht, dass du Geld bezahlst. Es gibt da jetzt nicht irgendwie so einen festen Mitgliedsbetrag, aber es gibt so eine Art impliziten Erwartung. Es gibt so eine so einen Druck, aber auch zu spenden. Also die finanzieren sich ja alle nur durch Spenden. Die sind ja nicht staatlich angeschlossen. Das heißt, da gibt es keine Kirchensteuer und so weiter. Und ich glaube, das ist auch biblisch begründet, dass man sozusagen das Zehnte abgibt. Sprich, wie gesagt, es wird nicht, also es wird erwartet, aber man wird nicht gezwungen, eben 10% des eigenen Einkommens zu spenden, was wahnsinnig viel ist. Und einige von diesen, gerade so in den USA, aber jetzt auch im deutschen Kontext, da sind einige Leute, die eben so eine größere Gemeinde, so eine Megachurch oder so und das Ähnliches führen, sehr reich geworden.
Ich meine, das eine ist ja Spenden und etwas abgeben, aber das diese evangelikalen Gemeinden dann zu so viel Reichtum und Macht gelangen, steht sowas auch in der Bibel drin?
Also so genau steht es natürlich nicht drin, aber das ist so eine gewisse Interpretation auch der Bibel, die da mitschwingt, die man so ein bisschen unter dem Stichwort Wohlstandsevangelium zusammenfassen kann. Und dahinter steht eben der Gedanke, dass wenn du zu Reichtum kommst, das sozusagen auch Gott gewollt ist. Das heißt, Gott hatte einen gewissen Plan mit dir und der war eben, dass du reich wirst. Also bist du ein bisschen auch auserwählt, deswegen hast du es auch verdient. Und damit verbunden ist auch die Implikation, dass du den Reichtum sozusagen wieder zurückgibst und Gottes Mission eben ja, fortführst. Und dadurch begründet sich natürlich auch, dass du zum Beispiel deiner Gemeinde das Geld gibst.
Okay, ein reicher Priester, weil es Gott gewollt war.
Genau.
Okay.
Also zum Beispiel, ganz am Anfang wurde ja auch schon Milane eingeblendet und wir werden auch später noch über Milane reden. Es gibt ja zum Beispiel auch so einen Podcast-Ausschnitt, wo sie das genau so auch sagt, dass Gott eben einen Plan mit ihr hatte, dass sie halt eine reiche Influencerin wird oder Model.
Klar, es passt natürlich, also alles, was in das Weltbild des dieses christlich-fundamentalistischen Glaubens passt, wird dann irgendwie in den meisten Fällen über Gott erklärt. Das war so, das war Gott bestimmt. Das sollte so sein für dich. Und dann schließt sich ja auch wieder der Kreis, weil alles wieder in dieses Bild passt.
Ja, ja. Und wenn wir nochmal so ein bisschen auf diesen Gemeinsamkeiten von diesen Gemeinden bleiben, wir haben ja schon versucht, es so ein bisschen zu definieren, uns dem anzunähern. Es ist aber ein riesiges, sehr unübersichtliches Feld. Und es gibt auf jeden Fall diese Gemeinsamkeit, dass sie in irgendeiner Weise eine fundamentalistische Auslegung der Bibel haben. Und sie haben auch die Gemeinsamkeit, dass sie so dieses weltliche Moment drin haben. Also dass eben, sag ich mal, Gottes Reich nicht nur als eine Kategorie in vielleicht im Jenseits, in der Bibel, da wo Gott eben hockt ist und so weiter, sondern dass es auch wirklich mit der Welt zusammenhängt. Also dass auch das Reich Gottes schon angefangen hat, dass das Reich Gottes im Prozess ist und dass das Ganze auch im Weltlichen, also auf der Erde stattfindet. Und das heißt, dass dann sowas wie Medien, Recht, Politik auch nach christlichen Prinzipien geordnet werden sollten und sozusagen so eine göttliche Ordnung eben auch hier gelten soll. Und da gibt es eben auch diesen Begriff, den die Theologin Maria Hinzkamp vorgeschlagen hat, um das Ganze so ein bisschen zu fassen, eben weil es so ein bisschen ausfranst. Und der heißt KINK, Kingdom Minded Network Christianity. Und genau, das umfasst eben so diese ganzen Aspekte des Reichs Gottes und eben diese Erweiterung, dass es eben auch weltlich gedacht wird. Außerdem bedeutet es eben auch, dass diese ganzen, diese ganze Gruppe, die damit umfasst wird, in Netzwerken strukturiert ist. Also die hängen alle so ein bisschen zusammen, auch wenn sie jetzt nicht in eins zu setzen sind. Also wir hatten ja jetzt schon über verschiedene geredet und die sind alle so da einzuordnen. Und vor allem trotzdem, obwohl sie jetzt nur diese eine Netzwerk, dieses eine Netzwerkcluster umschließen, beeinflussen sie trotzdem das gesamte Christentum. Und das zum Beispiel erklärt auch den Fakt, dass Johannes Hartl einfach römisch-katholisch ist.
Ah, interessant. Ich hatte den jetzt irgendwie evangelikal eingeordnet, weil bisher hatten wir noch gar nicht über Katholizismus gesprochen, sondern eher eben über protestantische Gemeinden. Wie geht das denn zusammen?
Genau, das ist so dieser Punkt, dass die nicht, also die sind alle so überkonfessionell auch orientiert und die wollen eben Ökumene, nennt man das auch so ein bisschen, also Ökumene kenne ich klassischerweise eher so, dass halt irgendwie die Katholiken mit den Protestanten sich verstehen. Aber es geht eben daraus, dass man eben über diese Auslegungen hinaus so ein gemeinsames Projekt forciert. Und ich würde sagen, dass die Gemeinsamkeit hier eben genau dieser fundamentalistische Glauben ist, aber auch so diese weltliche Orientierung.
Ich finde, das passt auch voll Folge zu diesem Begriff, den du gerade erklärt hast, Kingdom-Minded Network Christianity. Und das Kingdom, wie soll man das denn erstellen, indem man sich miteinander verbindet und vernetzt? Also
ja, genau. Und indem man eben so den weltlichen Einfluss ausweitet.
Die ehemalige Gemeinde von Katja bietet auch offene Treffpunkte und Formate an. Das kann dazu führen, dass man dann über das Gefühl von Gemeinschaft in die Gemeinde eintritt. Aber Daniela Marlin-Jacobi betont, dass man sich von der modernen Fassade und diesem freizeitlichen Charakter eben nicht täuschen lassen soll.
Also auch viele Freikirchen gehen mittlerweile auch sehr hippe Wege, sag ich mal, und haben einen sehr modernen Anstrich, gestalten ihre Gottesdienste sehr modern, sehr ansprechend für BesucherInnen und Leute, die da neu dazukommen, aber die Werte sind eigentlich genauso erzkonservativ wie in Werken, wie in Kirchen, die diesen modernen Anstrich nicht haben. Also da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht vom Äußeren so ein bisschen verleiten lässt.
ChristfluencerInnen und warum sich Frauen unterordnen sollen.
Ich finde, besonders sichtbar werden diese evangelikalen Vorstellungen ja so bei so Christfluencern auf Instagram oder auf TikTok, weil da irgendwie Glauben, Lifestyle und Geschlechterrollen miteinander verschmelzen, teilweise ohne, dass man es bemerkt. Mir ist das persönlich extrem aufgefallen, als Nina Chuba jetzt den Song Fahrt zur Hölle rausgebracht hat. Und es gab eine riesige Gläubigenlobby auf TikTok, die da mega sich darüber aufgeregt haben, dass sie einen Song über die Hölle macht und haben sie als Satanistin bezeichnet. Und da ist mir jetzt aufgefallen, was es für eine große Community gibt, die dahinter steckt, weil Musik hat schon immer die Hölle als Sinnbild oder Metapher benutzt für etwas anderes. Also hier geht es ja auch um Kunstfreiheit und gar nicht zwangsweise um wirklich irgendwas Christliches. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr groß, obwohl es gar nicht so groß gedacht war.
Da geht es nämlich auch so ein bisschen um diese spirituelle Kriegsführung, die meint nämlich genau das, dass eben diese ganzen Konzepte wie Hölle tatsächlich auf der Erde existierende Sachen sind. Also die glauben dann auch wirklich an das Böse und dass man das Böse auch bekämpfen kann, zum Beispiel durch Gebet oder Christentum. Und das merkt man auf jeden Fall auch in der Inszenierung online. Also du hast jetzt ja gerade schon die ganzen Christfluencer ja angesprochen und wie die sich eben darstellen und wie die sich auch positionieren. Und das ist auf jeden Fall ein großer Kontrast, würde ich sagen, jetzt zu so einem Song wie Fahrt zur Hölle. Und ich habe so ein paar Screenshots. Da sieht man ja zum Beispiel auch Lisa von Lisa und Lena. Die sind ja beide damals gemeinsam bekannt geworden durch so Tanzvideos und haben eben eine große Reichweite gehabt und sind aber auch in einer Gemeinde eben aufgewachsen und sind jetzt wieder, also vor allem eben Lisa ist wieder sehr stark darin, eben diesen christlichen Content zu produzieren. Da haben wir Milane, eigentlich ja Model, Influencerin, die 1,5 Millionen FollowerInnen hat auf Instagram. Mhm. Und es sind wirklich sehr reichweitenstarke Leute teilweise, die eben so einen christlichen Content auch machen.
Mhm. Ja, ist total interessant. Ich kannte Lisa und Lena damals als Content-Creatorin. Ich habe sie damals gar nicht mit Glauben in Verbindung gebracht und erst später über Zeitungsartikel dann irgendwie nachgelesen. Und wenn man sich so den Account anschaut, das sieht nach einem ganz typischen Influencerin-Account aus, der halt super ästhetisch ist. Da steht jetzt in der Bio auch drin, Wife, Mom und Coffee Lover. Also irgendwie auf den ersten Blick zum Beispiel wird es jetzt gar nicht so damit in Verbindung gebracht, dass sie da jetzt die christliche Gemeinde so nach außen hin tragen will. Und erst so zwischen den Zeilen wahrscheinlich, ne? Aber so auf den ersten Blick sieht's aus wie ein normaler Influencerin-Account.
Und das schließt ja auch an so andere Ästhetiken an, wie jetzt zum Beispiel so dieser Mutti-Content, sag ich mal, der total durch die Decke geht. Ist wahrscheinlich so das erfolgreichste Genre, so in diesem ganzen Influencer-Life, so diesen Mom-Content. Alles ist so sehr beige und alles so ein bisschen heile Welt. Dann noch dieses Wifey, das sind ja alles sehr, sehr beliebte Inszenierungen.
Ah, interessant. Okay, hier haben wir noch einen zweiten Account. Vergebung, echtes Gebet, Gott und die Kinder. Also hier sieht man schon sehr klar und deutlich auf den ersten Blick Bibel über Sünde, Peace and Happiness, dass es sich hier um gläubigen Content oder christlichen Content handelt. Also hier sieht man auch relativ klar, dass die Person auch eine Botschaft versenden will. Es steht direkt in der Caption drin, mit einer Haltung, dass ein Leben ohne Gott ja eigentlich ein wertloses Leben ist.
Ja, aber ich finde so die Ästhetik halt einfach trotzdem sehr ähnlich. Ne? So ja. Sehr clean, ja. Sehr auch unaufgeregt. Ich finde, es hat auch so eine Art Wohlfühlfaktor. Also schon irgendwie ein sehr beruhigender und erdender Content. Und ja, schon auch auf so eine Weise vielleicht ansprechend für viele.
Absolut.
Eine richtig coole Geschichte in der Bibel, da ist Jesus gerade am Chillen und dann wollen ganz viele Kinder zu ihm kommen. Und die Jünger von Jesus, die sehen das, denken sich, hey, Kinder, geht mal zur Seite. Und sie wollen diese Kinder wegbringen von Jesus. Und Jesus sieht das und findet es gar nicht witzig. Und Jesus sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen. Und dann kamen die Kinder zu ihm. Und dann hat Jesus was richtig Krasses gesagt. Und zwar in Markus 10, Vers 13 sagt dann Jesus, wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmt wie die Kinder, dann werdet ihr nicht hineinkommen. Und ich glaube, jeder kennt das. Ich könnte zu einem Kind sagen, hey, weißt du, warum es regnet? Die Engel machen im Himmel immer eine Wasserschlacht. Und dann kommt das Wasser runter und es ist der Regen. Kinder würden es mir glauben. Eine Sache will Gott von uns, und zwar, dass wir vertrauen wie Kinder.
Gestern war mein Geburtstag und ich bin 24 Jahre alt geworden. Und ich wollte unbedingt mein neues Lebensjahr erstmal mit Gott zusammen starten. Deswegen habe ich Bibel gelesen, gebetet, gejournalt, mir auch aufgeschrieben, was so meine Wünsche sind fürs nächste Lebensjahr.
Auch hier wieder, ne, super interessant, das ist so komplett verwoben in diesem Daily-Vlog-Style. Ich mache mir einen Kaffee, ich stehe auf, ich habe Geburtstag und erstmal bete ich zu Gott und feiere meinen Geburtstag mit Gott so in die Richtung. Das ist so im Nebensatz so eingeflossen.
Voll. Und die Vermittlung ist genauso wie auch dieses Konzept mit dieser Celebration und den Worships ja extrem modern und extrem anschlussfähig und sehr catchy. Also zum Beispiel, das ist das erste Video, wo genau die Person so ein bisschen den Bibelvers so total runtergebrochen hat. Ja, Jesus war mit seinen Jüngern am Chillen. Das ist halt Jugendsprache. Das ist, so würde man das halt verstehen. Und es ist eben nicht wie in der Bibel irgendwie Brief Korinther 6, 7, 8, 9 und dann wird es so runtergeredet. Sondern es ist halt extrem anschlussfähig und sicherlich würde man auch die Message irgendwie besser verstehen und vielleicht sogar irgendwie cool finden.
Ja.
Also.
Ich finde, deine Beispiele haben auch total gut gezeigt. Ich habe mich am Anfang gefragt, warum ist das eigentlich für junge Leute so attraktiv? Und ich finde, an den Beispielen erkennt man total gut, wie niedrigschwellig das Ganze ist. Und junge Leute konsumieren halt hauptsächlich ihr Medienkonsum funktioniert nur über Social Media größtenteils. Und da dann so einen niedrigschwelligen Zugang zum Glauben und zur Religion zu haben, ist natürlich total, total irgendwie eingängig.
Und auch das schließt auch wieder an andere Online-Trends eben an. Also dieser ganze Achtsamkeits-Content, dieser ganze Journaling-Content. Und auch da finde ich, dass es wieder so durch so eine gewisse Atmosphäre besticht. Also so ein bisschen ja auch so diese Clean-Girl-Ästhetik.
Habe ich direkt bei Milane gedacht. Milane wirkt wie das perfekte, wie das Clean Girl oder so diese Tradwife, die wir auch schon mal im Podcast angesprochen haben.
Milane ist ja vor allem auch deswegen oder so sehr bekannt geworden, weil Milane eben im Podcast war von ich hatte auch den Insta-Feed. Sie war eben im Real Model Podcast, der von zwei Männern gemacht wird und der eine Mann heißt eben auf Instagram auch Mikas, so wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Genau, und auch so diese Bibelvers, das ist auch so von ihm eben. Und in dem Podcast hat sie eben was gesagt, was danach total durch Social Media gezogen wurde, Social Media rumgegangen ist. Schauen wir es uns mal an.
Ich bin der Meinung, wenn ein Mann nicht dich sieht und sich denkt, wow, ich will sie oder nichts, dann bin ich mir nicht sicher, ob es klappt, honestly. Ja. Also es ist vielleicht ein Hot Take, es ist ein Hot Take, bin ehrlich, ich weiß es auch. Aber ich glaube daran, dass der Mann wollen muss, damit es klappt. Ja. Weil der Mann einfach der Leitende ist in der Beziehung, in der Ehe. Und wenn der Mann schon am Anfang ein bisschen so, let's see, vielleicht geht es ja vielleicht nicht so.
Wo die Reise hingeht.
Genau, mal gucken, wo die Reise, da wäre ich schon so, okay, bye. Ja. 100%. Genau, deswegen, also ich glaube, da ist einfach wichtig, halt einen Mann zu haben, der weiß, was er will. So, und wenn er weiß, was er will, dann geht er dem nach und nichts kann ihn stoppen, so mäßig. Ja. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch wichtig, einen Mann zu haben, der liebend ist, der gnädig ist. Weil Jesus war auch ein starker Mann, aber Jesus war auch liebend und gnädig. So, und ich glaube, Jesus hat ja auch gesagt, Männer, liebt eure Frauen so, wie ich die Kirche geliebt habe. Das ist halt crazy. Also es ist halt eine crazy Aufgabe. So. Deswegen Hut ab an alle Männer auf jeden Fall.
Das heißt ja, dein Leben für die Frau hinzugeben.
Genau, ja. Und nicht nur dein Leben hinzugeben, sondern auch für sie zu leben. Genau. Also,
stark.
So, wisst ihr, was ich meine? Also jeden Tag dich für die Frau zu entscheiden. Aber was ich auch, ich meine, ich habe jetzt viel aufgezählt.
Ja, come on.
Aber ich muss eben deswegen jetzt auch dazu sagen, dass wenn man das in den Mann will, muss man auch etwas an den Tisch legen, diese Frau zu sein. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
Safe.
Ich glaube, weil auch viele Frauen sind so, ich will das und das und das und das in den Mann, aber sie stehen nicht ganz im Verhältnis dazu.
Ja.
Versteht ihr, was ich meine?
Ja, delusional bisschen.
Genau, wenn du ein Mann Gottes willst, dann musst du halt auch eine Frau Gottes sein. Und dazu gehören halt, du musst dich unterordnen. Du musst, also, hört sich krass an, aber halt, du musst den Mann respektieren. So, wenn ein Mann eine Entscheidung trifft und sagt, hey, so machen wir das, dann macht ihr das so.
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, diese Stelle ist mir unbekannt. Die habe ich auf jeden Fall auch des Öfteren auf Social Media gesehen, weil es natürlich eine sie hat ganz, ganz, ganz starke Geschlechterrollen, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat. Und vor allem dieser letzte Satz in dem Video, dass sich eine Frau unterordnen muss, dass wenn der Mann eine Entscheidung trifft, dass es so zu sein hat. Bin ich ganz ehrlich zu dir, it's giving pre-1900, also von Emanzipation der Frau oder einem eigenen Willen ist da nicht mehr so viel übrig in dem Fall, würde ich sagen.
Total. Und die Begründung ist ja auch so ganz speziell, da wird ja wirklich auch die Bibel zitiert und ganz wörtlich genommen. So, ja, okay, der Mann muss halt irgendwie die Frau so lieben wie die Kirche, aber die Frau muss sich eben auch dem Mann unterordnen. Und so genau diese geschlechtlichen Rollen, wie sie in der Bibel stehen, so werden sie auch eben umgesetzt oder propagiert. Und so diese ganze Situation, da sitzt irgendwie diese normschöne Frau in dem Podcast mit diesen zwei Typen, gibt mir auch so wirklich so extreme Pick-Me-Vibes irgendwie. Mhm. Also sie sagt die ganze Zeit, ja, so eine richtige Wifey und so eine perfekte Frau, die muss sich unterordnen, die genau muss ihrem Mann folgen, die muss ihn irgendwie respektieren, achten, was weiß ich alles. Und das hören die natürlich voll gerne. Und ich finde, es hat auch so eine ganz, ganz, ja, unangenehme Dynamik auch.
Mhm. Ja, ich fand auch interessant, wie die Argumentation auch hier wieder immer über Jesus oder über Gott gelaufen ist. Und was ich mich auch grundsätzlich frage, ist, die Begründung beruht auf einer Schrift, die vor knapp 2000 Jahren geschrieben wurde. Und unsere Gesellschaft hat sich ein bisschen verändert seitdem. Das finde ich so interessant. Also so ein grundsätzliches Abschreiben von Glauben, darum geht es uns ja gar nicht. Aber wenn du eine Schrift als Grundlage für etwas nimmst, 2000 Jahre später, dann frage ich mich, wie viel Aussagekraft hat das noch? Also das damit zu begründen, finde ich irgendwie krass.
Ja, ja, genau zu dieser Begründung gibt es auf jeden Fall auch noch so ein paar ergänzende Videos.
Mhm. Die Bibel sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Viele kriegen das in falschen Hals oder reagieren allergisch auf die Aussage, weil sie glaubt, das Wort unterordnen mit dem Wort unterdrücken verwechseln.
Ja.
Wenn die Bibel von unterordnen redet, redet die Bibel nur darüber, hey, du als Frau sei Frau.
Und du darfst Frau sein.
Du darfst Frau sein. Und wenn eine Frau sich jetzt in ihrer femininen Energie nicht wohlfühlt, vielleicht lag es daran, dass du dich diesem Mann einfach nicht unterordnen konntest, weil er dir nicht erlaubt hat, dich unterzuordnen. Simples Beispiel. Ich glaube, die Frauen können relaten. Sagen wir, du bist mit einem Mann unterwegs, okay? Und du hast Hunger. Du sagst, Schatz, ich habe Hunger. Oder sonst irgendwas. Vielleicht seid ihr noch eine Kennenlernphase. Ich habe Hunger. Und er sagt, weiß jetzt nicht, was wir essen sollen. Entscheid du. Merkt es gerade selber. Jede Frau wird merken, ey, unwohles Gefühl. Mhm. Du bist nicht in deiner femininen Energie, weil du dich eigentlich unterordnen willst. Du willst einen Mann haben, der sagt, ey, komm, ich habe den Italiener, komm, wir gehen zu Vivaldi, ich habe Tisch reserviert, hin und her. Er holt dich ab, du musst dich nur auf den Beifahrer setzen, du fühlst dich wohl, weil du dich unterordnen darfst bei so einem Mann.
Ich finde es hier ganz spannend, weil erstens geht es so ein bisschen darum, weil danach sind ja alle auch so ein bisschen noch zurückgerudert, das ist nicht so gemeint und sagen ja auch so, naja, es ist gar keine Unterdrückung, nee, das habt ihr ganz falsch verstanden. Und dann sagen sie aber genau das, also es ist ganz, ganz weird und es ist ja wirklich nicht nur eine Anrufung, sag ich mal, von so einer Art unterwürfigen Weiblichkeit, die keine Entscheidungen treffen will, der eigentlich die Fähigkeit und ja auch der Wunsch nach Entscheidungsfreiheit abgesprochen wird, sondern ist ja auch so wieder diese Anrufung einer starken Männlichkeit, die eben genau das übernimmt. Also der Mann führt, die Frau folgt. Es ist halt diese uralte, mehr sozusagen wirklich so eine Grunderziehung des Antifeminismus. Frauen können nicht entscheiden, das müssen Männer für sie machen. Und eigentlich wollen das Frauen auch, die fühlen sich ganz wohl damit. Mhm. Und wenn es nicht so ist, dann bist du nicht Mann genug.
Ja, ich musste auch gerade so lachen, weil das war ja gar kein Argument, was sie gebracht haben. Also sie sind reingegangen mit, viele verwechseln unterordnen mit unterdrücken. Und dann dachte ich, okay, es wird irgendein Argument geliefert, wahrscheinlich wieder Gott oder Religion als Begründung. Aber nicht mal das kam, sondern dann lebst du halt nicht die Rolle der Frau. Das heißt, eine Wahrheit wird vorausgesetzt, nämlich wie die Rolle der Frau zu sein hat, wie die Rolle des Mannes zu sein hat. Und dann entsprichst du dem halt einfach nicht. Aber das ist wieder so, wer hat diese Wahrheit denn ins Leben gerufen? Und dann, das wird jetzt hier nicht erklärt, würden sie sich wahrscheinlich wieder auf die Bibel berufen. Aber irgendwie, die Argumentation, das war gar nicht schlüssig. Deswegen musste ich gerade so lachen, weil ich dachte, irgendwie.
Das ist halt immer so eine Essentialisierung von Geschlecht. Also man redet über Geschlecht, aber setzt voraus, dass Geschlecht in irgendeiner Form einfach essentiell so ist. Also wirklich so a priori, bevor eigentlich überhaupt die Kultur rankommt, sondern Geschlecht ist so, weil Geschlecht so ist.
Ja.
Und Ich finde es auch ganz spannend, dass auch hier ist wieder so eine gewisse Anschlussfähigkeit gegeben durch so ein Wording mit dieser weiblichen Energie und männlichen Energie. Das hatten wir zum Beispiel auch in dem Podcast zur Rohgang und das hat auf jeden Fall eine große Anschlussfähigkeit in so eine esoterische Richtung. Die reden ja dann auch von so männlicher Energie und weiblicher Energie und es meint eben auch, dass es sind ja auch wieder so Platzanweiser eigentlich, wenn Frauen sozusagen zu männlich auftreten, wenn sie Karriere machen, wenn sie keine Kinder haben, wenn sie irgendwie wissen, wo sie abends essen wollen, dann sind sie halt nicht Frau genug und sind halt irgendwie auch falsch.
Mhm. Laut Daniela Marlin-Jacobi sind diese Aussagen, die wir gerade von Milane gehört haben, auch keine Ausreißer.
Wenn man so ihre Aussagen hört, ich habe mich sehr einfach an meine eigene Zeit damals erinnert gefühlt. In dieser fundamentalistischen Bubble ist das einfach nichts Neues. Also die Frau muss sich dem Mann unterordnen und irgendwie wird das Bild der Frau aus, als Hausfrau so hoch idealisiert und romantisiert und sowas. Das sind Dinge, die sind dort in dem Glauben sehr verankert drin und auch irgendwie als Gesetz gegeben, weil es ist ja eine von Gott gegebene Rolle, wird dort gelehrt. Also wir haben eine Schöpfungsordnung, die sagt, der Mann ist über der Frau, die Frau hat sich dem Mann zu unterordnen, unter der Frau stehen dann halt gegebenenfalls noch die Kinder und ganz oben drüber steht Gott. Und das sind Dinge, da sprechen halt die Aussagen von Milane einfach komplett draus. Also da merkt man einfach dieses Weltbild, was dahinter steht und auch das Menschenbild, was damit einhergeht. Und ja, verrät einfach viel darüber, wie dort geglaubt und gedacht wird.
Die Frauen werden teilweise so krass auf die Rolle der Mutter reduziert, dass ihnen ja Bildung und Karriere eigentlich verwehrt bleiben.
Also bei mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich nicht studieren gehen werde, weil als Frau braucht man nicht studieren. Man wird ja Mutter und dann lohnt es sich nicht. Und wenn man was studieren sollte, wenn man sich durchsetzt, dann muss es aber irgendwas mit Kindern sein. Also Lehramt ist noch okay, aber prinzipiell war es bei mir so, ich habe zwar Abi, aber habe dann Pflegeausbildung gemacht. Und meine Schwester hat sogar, obwohl sie so einen Schnitt von 1,2 hatte, nach der 10. Klasse die Schule verlassen und hat gesagt, nee, sie macht jetzt Ausbildung, weil es lohnt sich ja nicht, sie wird ja eh Mutter. Und dann hat sie jetzt keinen höheren Abschluss gemacht.
Ich meine, es gibt bestimmt auch Frauen, die sich gerne und freiwillig unterordnen. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie absprechen. Aber woran ich mich halt so krass störe, ist dieses Lossagen der Autonomität der Frauen. Also ob du studieren willst oder nicht, deine Rolle ist vorbestimmt. Du hast Hausfrau und Mutter zu sein. Das heißt, die Möglichkeit, wenn du irgendwie Karriere machen wollen würdest, besteht gar nicht mehr. Das finde ich halt irgendwie so kritisch.
Was wir halt hier gesehen haben, ist halt so eine ganz bestimmte Inszenierung von Weiblichkeit, also biblischer Weiblichkeit, würde ich das jetzt mal nennen. Und das Ganze ist ästhetisch verpackt als ansprechender Lifestyle, wie wir halt schon meinten, mit diesem Mutti-Content, Beige, Journaling, Achtsamkeit und so weiter. Aber dahinter stehen eben religiöse Inhalte und ein ganz bestimmtes Bild von Weiblichkeit. Und Mutterschaft, Ehe und so weiter werden hier als Calling, als Bestimmung und auch als höchste Erfüllung ja, so geframed. Und was ich richtig spannend finde, was du auch vorhin so angesprochen hast, dass du dich so ein bisschen erinnert fühlst an Threadwives, an diesen Threadwife-Content. Und die Assoziation hatte ich auch ganz, ganz schnell. Ich finde, die Inszenierung schließt einfach perfekt an dieses ganze Threadwife, diese Threadwife-Videos und diesen Trend einfach an. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass es bei den Threadwives um Ehe, Kinder, Familie und Küche geht. Und hier bei unseren Christinnen geht es eben um Ehe, Familie, Kinder und Kirche. Und was denen aber gemein ist, ist diese Überhöhung dieser Kleinfamilie, dieser auch natürlich geframten oder biblisch geframten Kleinfamilie, die natürlich irgendwie aus vielen Kindern und Eltern besteht und so weiter. Und was aber der Unterschied eben ist, ist, dass bei den Threadwives von so einer Art Natürlichkeit ja ausgegangen wird. Also sowohl einer geschlechtlichen Natürlichkeit, also Männer und Frauen sind so, weil das biologisch so natürlich und so weiter ist. Und es gibt auch noch diesen Gedanken vom Volk. Also so eine Art völkische, nationalistische Interpretation, wo ja auch Frauen ja die Nation eben reproduzieren durch ihre Möglichkeit, tatsächlich auch Nachkommen zu zeugen. Und bei den christlichen Influencerinnen ist es so dieses Biblische, also dieses Religiöse, diese Vorbestimmung. Also Gott hat eben Mann und Frau geschaffen, er hat sie dazu aufgerufen, sich zu mehren und so weiter. Und dadurch, dass diese beiden Narrationen so ähnlich sind, gibt es ja auch eine große Anschlussfähigkeit in die extreme Rechte eben. Und auch so diese Darstellung von Feminität ist total eben anschlussfähig. Also es gibt da eben diesen Begriff der Submissive Femininity und das bedeutet eben genau das, dass sich die Frau einem starken, führenden Mann unterordnet, aber selbst sanft, emotional und eben ja mütterlich caring ist. Und das kennen wir eben auch aus der aus der extremen Rechten. Also es geht ja auch um eine Überhöhung der Ehe. Also während sozusagen die Ehe ja überhöht wird und da wirklich alles drauf ausgelegt wird, ist ja alles, was mit Sexualität zusammenhängt, was außerhalb der Ehe passiert, extrem abgewertet. Da gibt es eine ganz krasse Purity-Culture, die wirklich dahin geht, dass irgendwie Pornografie schädlich ist, Teufelswerk, das eben verdirbt und natürlich auch jegliche voreheliche Erfahrungen. Manche Gemeinden gehen wirklich auch so weit, dass zum Beispiel Küssen verboten ist. Also im Extremfall, in einer extremen Gemeinde kann es eben sein, dass von dir erwartet wird, dass du eine Person heiratest, ohne sie jemals geküsst zu haben.
Krass. Ich habe auch gelesen, dass das auch so weit geht, dass Selbstbefriedigung nicht toleriert wird. Und ich hatte ja eben von diesem Lossagen der Autonomität der Frauen gesprochen. Da haben wir so als Beispiel Bildung und Karriere genommen. Aber auch komplette Sexualität ist dann ja quasi geregelt über deine Gemeinde und teilweise halt auch verboten. Auch Katja bestätigt uns all diese Punkte aus ihren Erfahrungen, die sie so in der Freikirche gesammelt hat.
Aber es war prinzipiell für mich eigentlich von Geburt an klar, dass ich Mutter werden muss und irgendwie Familie gründen und so. Das war super klar. Und meine Eltern waren auch schon sehr früh zusammen damals. Also als sie so 12 und 15 waren und dann mit 18 sind sie zusammengezogen. Als meine Mutter 19 war, kam mein Bruder, also da waren sie schon verheiratet und mit 21 kam ich. Also von dem her war irgendwie bei mir schon so ein Druck da, irgendwie einen Partner zu finden und schnell zu heiraten. Ja, und ich war auf vielen verschiedenen freikirchlichen Freizeiten unterwegs und da war eigentlich immer ein Element, auch oft verpflichtend, dass man daran teilnimmt, wo es um Sexualität ging und wo dann auch immer klar vertreten wurde, bei den Männern war es eigentlich so, also es wurde nach dem Geschlecht aufgeteilt, bei den Frauen war es so, du bist wertvoll, du bist wunderbar, wie du gemacht bist und so in die Richtung und bei den Männern, das, was ich gehört habe, da ging es eigentlich darum, ja, befriedige dich nicht selbst, sondern wenn du dich selbst befriedigst, dann also such dir jemanden dafür. Man sollte sich eigentlich schon als Mann eine Partnerin suchen quasi. Also das ist immer, wenn man das Bedürfnis hat, sich selbst zu befriedigen, dass man halt sich bei dem meldet und dass man dann halt gemeinsam dagegen betet. Bei Frauen war aber das Thema Selbstbefriedigung gar kein Thema, weil gar nicht davon ausgegangen wurde, dass Frauen sich selbst befriedigen können.
Wir können uns ja auf jeden Fall darauf einigen, dass wir hier bei Unterordnung nichts falsch verstanden haben. Und was das Ganze auch nochmal unterstreicht, ist eben, was ich noch mitbringe. Das ist nämlich ein Podcast, der von zwei sehr christlichen InfluencerInnen gemacht wird, InfluencerInnen gemacht wird. Die haben eine sehr fundamentale und sehr strenge und radikale Auslegung auch des Christentums. Die sind sehr bekannt auch genau in dem, was sie machen. Das ist einmal Jasmin Friesen. Genau, Jasmin Friesen ist online als Liebe zur Bibel bekannt und hat zum Beispiel auch eine eigene Bibel rausgebracht und auch verschiedene andere Bücher, auch Kinderbücher zum Beispiel. Ich lese vielleicht mal so ein paar Infos über sie vor. Theologisch ist Jasmin evangelikal geprägt und bewegt sich in einer charismatisch reformierten Ausrichtung. Können wir gut einordnen, würde ich sagen, mittlerweile passt irgendwie ganz gut zu dem, was wir bisher besprochen haben. Außerdem betont sie die Autorität der Bibel als inspiriertes Wort Gottes und stellt kompromisslos Jesus Christus ins Zentrum. Und sie grenzt sich bewusst von liberaler und progressiver Theologie ab. Also auch hier nochmal eine sehr, sehr stark an der Bibel ausgerichtete Interpretation, die eben keine Neuinterpretation oder irgendwelche moderneren Auslegungen der Bibel auch toleriert, sondern was da steht, wird auch so gemacht. Das heißt, wenn da Unterordnung steht, dann wird sich auch untergeordnet. Und dann, ja.
Wobei ich das auch wieder so interessant finde. Ich meine, wir haben beide nicht Theologie studiert, aber jedes Lesen der Bibel ist eine Interpretation. Also auch ein wörtlich Nehmen der Bibel ist trotzdem eine Auslegung und ein Deuten der Leute, die das deuten. Also das muss man dazu irgendwie auch sagen an der Stelle, finde ich. Weil vielleicht wurden damals, wir haben ja auch ganz viele Begriffe, die im Deutschen heutzutage gar nicht mehr das bedeuten, was sie damals bedeutet haben. Und die muss man auch immer in den Kontext setzen.
Genau, also ich würde da vollkommen zustimmen. Ja, das die Autorität, die sie behaupten, nicht von der Bibel als Wort sozusagen
selbst gegeben ist.
Hm.
Genau. Und die zweite Person ist Jana Highholder oder Hochhalter. Und das ist eben auch eine Influencerin, die christlichen Content macht, auch sehr bekannt. Jana Highholder hat auch eine Zeit lang sogar für die evangelische Kirche Content produziert. Die haben sich dann von ihr getrennt, so während Corona, ohne Begründung. Meine Vermutung wäre, dass genau sie dann doch zu radikal waren. Das weiß ich natürlich nicht, ist eine Vermutung. Und die beiden haben einen Podcast zusammen, In Zeiten wie diesen heißt er. Und da habe ich mir so ein paar Folgen nochmal angehört. Mhm. Und auch die Beschreibung des Podcasts ist schon ganz spannend und leitet uns auch so ein bisschen zu der Frage, also was treibt die an, was motiviert die und was ist auch das, was andere Leute daran ja gewinnend finden? Also warum die auch so erfolgreich sind.
Okay, zu sehen ist hier der Podcast von Jana und Jasmin In Zeiten wie diesen und als Information steht dabei, in diesem Podcast werfen zwei Christinnen einen tiefen Blick auf gesellschaftlich relevante Themen, sagen mutig, was andere nur denken und navigieren durch die Komplexität unserer Zeit mit der Überzeugung, dass es zwar tausend Antworten geben mag, aber durch die Perspektive des Glaubens letztlich nur eine wahre Lösung existiert. Spannend. Das passt wieder total gut zu dem, was wir bisher besprochen haben, dass es nur einen Weg gibt und der ist Gott gewollt und an den muss man sich halten. Also wirklich diese Strenge und das, wo vielleicht auch, also da, wo ja auch der Begriff radikal christlich herkommt, nämlich wir haben ein ganz bestimmtes Bild von der Auslegung unseres Glaubens, von der Auslegung der Bibel, nur eine und die ist Gott bestimmt.
Was ja auch diese Attraktivität so begründet, also in dieser modernen Welt mit all der Interpretationen, mit der ganzen Komplexität, mit den ganzen Krisen und so weiter. Da haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen viel darüber gesprochen, dass ja gerade in solchen, ja in Zeiten wie diesen, einfache Antworten ja häufig attraktiv wirken, gerade für verunsicherte Menschen.
Ich finde, es passt auch irgendwie, also in all unsere Folgen, die wir hier bisher reingemacht haben, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken ganz oft vorherrscht. Es gibt das Gute, es gibt das Böse. Es gibt die Bibel, das ist der einzig richtige Weg und alles andere ist nicht richtig. Und es gibt ganz oft Grauzonen im Leben. Aber mir zeigt dieser Podcast, in Zeiten wie diesen, wo es so viele Probleme gibt, gebe ich dir die eine Lösung und die ist so einfach. Und die ist nämlich durch den fundamentalistisch-christlichen Glauben hindurch mit Gott und Jesus. Also ja. Es ist so.
Aber so diese Ähnlichkeit zeigt ja auch die Anschlussfähigkeit wieder. Also es geht da vielleicht auch um ähnliche Bedürfnisse, die erfüllt werden und möglicherweise auch eine ganz gute Grundlage, sag ich mal, Allianzen einzugehen jetzt von der extremen Rechten, von rechtsextremen und christlichen Leuten. Naja, ich habe auf jeden Fall noch ein Video, kein Video, sondern einen Ausschnitt aus dem Podcast eben mitgebracht und das fasst so ein bisschen auch zusammen, was wir jetzt auch schon diskutiert haben. Und zwar heißt die Folge, warum Unterordnung nicht aus dem Kontext gerissen ist.
Warum wurde das überhaupt gesagt? Also zu welchem Zweck? Wenn wir glauben, die Bibel ist Gottes Wort, in Menschenwort an manchen Stellen sozusagen, warum ist das? Also welcher Herzschlag steht dahinter zu sagen, es ist gut, dass das so sein soll?
Ja. Göttliche Ordnung. Ich glaube, Gott hat ein Ordnungsprinzip festgelegt. Der Mann wurde zuerst geschaffen, dann Eva. Und Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen, mit unterschiedlichen Funktionen. Und er hat Adam die Aufgabe gegeben zu leiten, beziehungsweise dem Mann die Aufgabe gegeben, die Familie zu leiten, zu führen. Und die Frau hat die Aufgabe bekommen, zu folgen. Ja. Und das sind Charaktereigenschaften oder das sind Charaktereigenschaften, die Gott dem Menschen zugeordnet hat. Mhm. Sowohl dem Mann als auch der Frau. Und das ist seine Ordnung. Er hat das so entschieden.
Okay, also doch unterordnen. Die Unterordnung. Okay.
Ja, interessant. Man muss eigentlich nur die Beschreibung der Folge lesen und dann ist schon relativ die Haltung klar, warum wir glauben, dass Unterordnung biblisch begründet ist. Also auch hier wieder. Die Überschrift erklärt mir, diese Aussage von Milane wurde aus dem Kontext gerissen. Dann mache ich einen Podcast oder eine Folge dazu, in der ich aber erkläre, nee, also an sich Unterordnung, wir meinen genau Unterordnung, weil das ist ja biblisch begründet. Finde ich
ja
auch interessant.
Ja, und es unterstreicht auch nochmal diesen Punkt zu sagen, manche Influencer sind gar nicht so offensiv damit, so diesen christlichen, auch fundamentalistischen Glauben nach außen zu kommunizieren. Und man würde nur durch so versteckte Momente eben merken, wessen Geistes Kind die sind. Und diesen Begriff des Unterordnens, dem stimmen die aber alle zu. Also die haben da überall die gleiche Haltung und so weiter. Auch wenn jetzt Jana und Jasmin sehr viel extremer und radikaler sind in ihrer Meinung und sehr viel, ja, auch problematischer, werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Die sind sehr stark vernetzt auch in rechtsextreme Kreise. Und dennoch über diese geteilten Haltungen merkt man eben, dass sie wieder zusammenhängen. Mhm. Und noch ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch unterstreichen möchte, wo ich nochmal Kritik üben würde. Ich finde es ganz krass, was die hier sagen, weil die sprechen ja eigentlich auch Menschen die Individualität ab. Du bist sozusagen, weil du von Gott als Frau geschaffen wurdest, so und so, und du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, individuell deinen Charakter zu entwickeln oder auch aus dieser Rolle zu fallen. Mhm. Und da steht so ein krasser Druck dahinter ja auch. Was passiert, wenn du eben nicht als Wifey geboren wirst und wenn du einfach keine Wifey bist, wenn du keine Kinder willst, wenn du einfach nicht diesen Lebensweg beschreiten willst? Mhm. Es geht ja nicht nur darum, dass du dann dass das so ein bisschen denen gegen den Strich geht. Nein, in deren Augen bist du dann böse. Mhm. Und das Ganze können wir auch noch ein bisschen weiter spinnen. Wir haben jetzt noch nicht so viel über Queerfeindlichkeit gesprochen. Aber natürlich spielt auch Queerfeindlichkeit genau in diesen Netzwerken, in dieser Szene, in dieser Auslegung des Glaubens eine große Rolle. Es gibt da noch so einen Ausschnitt eben aus dem gleichen Podcast, auch aus einer anderen Folge, wo sie sich so ein bisschen darüber austauschen, wie sie eben zu dem Thema queer stehen. Sie reden da im Kontext der Pride drüber. Und während Jana noch so ein bisschen stark macht, die Gemeinde, Gott, die Kirche ist ja eigentlich für alle offen. Das heißt, queere Menschen könnten da theoretisch hinkommen und Gott würde die zwar aufnehmen, und dann müssten die sich allerdings auch ändern. Also es gibt da so einen großen Unterschied zwischen, sag ich mal, Denken, man ist queer und queer ausleben und so weiter. Und die Erwartung ist dann schon, dass du das halt aufgibst.
Und irgendwie passt das nicht in mein Bild, was ich grundsätzlich von Glaubensgemeinschaften habe, die eben halt offener sind und eben nicht so eine ganz klar abgrenzende Haltung haben, wie jetzt die evangelikalen Gemeinden.
Ja, das ist so ein Punkt, der auch oft diskutiert wird. Sind es christliche Werte, sind es keine christlichen Werte? Mein Take dazu wäre, es sind in dem Sinne christliche Werte, weil es ist eine Auslegung von Christen, des Christentums. Und zu sagen, es sind keine christlichen Werte, ich finde, damit macht man sich auch vielleicht leicht, sich damit auch als, nicht extreme, radikale Christin nicht damit auseinanderzusetzen. Und auch so dieser Frame, Gott liebt alle, das ist ja genau das Ding. Du kannst, wenn du irgendwie... Wenn du merkst, ich fühle mich von Frauen angezogen, ich bin möglicherweise nicht hetero, du kannst in diese Kirche kommen, du kannst es da sagen, aber erstens wirst du halt auch ausgeschlossen und es wird von dir auch erwartet, dass du das Ganze nicht auslebst. Und es gibt da zum Beispiel auch so Berichte von so anderen, von diesen Kirchen, die wir auch schon erwähnt haben. Da gibt es verschiedene Dokumentationen, wo dann auch davon berichtet wird, dass da zum Beispiel Gebete stattfinden, um dich davon sozusagen zu befreien. Und
Konversionstherapie quasi, die ja mittlerweile illegal ist in Deutschland.
Es ist im Endeffekt eine low, nicht illegale, es ist so, ja genau, es ist eine, ja genau. Mhm. Man nennt es nicht so und es gibt zum Beispiel auch so eine, Inside ECF heißt das, und da ist eben eine Person, die sich eben als schwul ausgibt, und da werden eben auch Gebete zur Loslösung des Bösen sozusagen, weil wenn man ja eben queer ist, dann ist man böse, und da geht es auch wieder um diesen Gedanken der spirituellen Kriegsführung, und man versucht eben durch Gebete das Queere auszutreiben, und da wurden nämlich auch so Gebete aufgesagt, die Exorzismen, wie Exorzismen sind, also von Weiche aus dem Körper, du Böses und so weiter. Also wirklich extrem krass.
Ja, das ist ja auch wieder eine ganz klare Haltung, nämlich Homosexualität bedeutet krank sein. Krank sein, und ich muss dich davon heilen, indem ich dich wieder zum Glauben bringe und dir die Homosexualität austreibe.
Total. Und es ist ja auch wieder so ein Zuschieben der Schuld an queere Menschen selbst, weil Gott könnte dich ja heilen davon. Du musst nur beten, glauben, und dann kannst du das aufgeben und wieder hetero werden.
Mhm. Die Familie von Katja hat beispielsweise auch ein Buch von Jasmin Friesen bei sich zu Hause liegen.
Da ging es um so ein Kind, Matteo heißt das, irgendwie mit Puppen, so ein Puppenspiel im Kindergarten. Und dann ist die Reaktion der Erzieherin immer, dass man im Morgenkreis sagt, wenn du mit Puppen spielst, dann kannst du jedes Geschlecht haben. Vielleicht bist du auch gar kein Junge, sondern ein Mädchen. Nachher geht es nach Hause und ist ganz verwirrt, was es jetzt für ein Geschlecht hat. Und dann ist der Traum so, also dann träumt er so von wegen, Gott sagt, nein, du bist ein Junge und ein Mann. Und ein Mann hat die Eigenschaften und eine Frau hat diese Eigenschaften. Und dann wacht es auf und ist ganz glücklich, weil er weiß, dass er ein Junge ist. Also es gibt so diese Geschichte und das ist eigentlich auch das, was so grob vertreten wird. Also dass einfach dieses Thema Trans gar kein Thema ist, das existiert nicht. Ja, das Thema schwul, also queer sein, bisexuell, was auch immer, das existiert halt gar nicht. Ich weiß noch, damals, als ich so 14, 15 war, war mal ein Prediger da, der hat früher mal schwul war und der dann gebetet hat und jetzt nicht mehr schwul war. Und das war dann so ein Ding, wo er vorne Zeugnis abgelegt hat. Ja, da wird dann immer gesagt, so von wegen, Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Und selbst queere Menschen nehmen wir auf, aber das ist totaler Quatsch. Also egal, in welcher Gemeinde ich war, und ich war halt in einer etwas strengeren Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, aber dann hier halt auch in einer sehr modernen Gemeinde, da war das immer so. Sobald du halt also entweder unehelich zusammenlebst oder irgendwas in Richtung queer, trans, was auch immer, halt dieses Sexualmoral-Ding, dann darfst du weder mit Kindern arbeiten, also ehrenamtlich, noch darfst du irgendeine Leitungsfunktion haben oder auf der Bühne stehen, weil du darfst keine Vorbildfunktion haben und keine Kinder prägen.
Was ich auch so einen krassen Kontrast finde, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie hasserfüllt, wie gemein und wirklich wie niedermachend eigentlich diese Inhalte sind. Und da steht so im großen Kontrast eigentlich dazu, wie sie sich online präsentieren, nämlich mit diesem Family-Vibe, alles ist beige und so weiter. Und gerade so diese Plattformlogiken auf Instagram machen eben aus genau solchen Inhalten leicht konsumierbaren Lifestyle-Videos. Gerade durch dieses Journaling und so weiter, da sind eben TikTok und Instagram die perfekten Plattformen, um genau solche ja kurzen, emotionalen Alltagsausschnitte und so weiter zu zeigen.
Also ich finde, das ist so ein bisschen, da muss man aufmerksam sein. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Werbung konsumiert. Wenn man nur die ganze Zeit nur die positiven Aspekte erzählt bekommt, dann muss eigentlich schon irgendwo innerlich eine Alarmglocke läuten und sagen, da muss doch irgendwo noch etwas, irgendwo ein Haken sein. Die Werbung sagt ja auch nie komplett die ganze Wahrheit. Und auch ne, bei Medikamenten gibt es ja auch immer Nebenwirkungen. Auch bei solchen Dingen, also alles hat irgendwie in unserer ungerechten Gesellschaft auch einen Haken. Also es gibt kein perfektes, ideales Lebensmodell. Alles hat irgendwie auch seinen Preis. Und wenn sowas verschwiegen wird und gar nicht drüber gesprochen wird und nur propagiert wird, dann darf man auch hinterfragen, ja, warum werden manche Sachen hier vielleicht nicht angesprochen?
Wenn Sie es nicht tun, dann lass uns das doch mal aufrollen. Was gibt es alles zu kritisieren?
Ein Punkt, der auch immer bei Tradwives ja genannt wird, ist eben diese finanzielle Abhängigkeit, die da produziert wird. Indem Frauen ja gesagt wird, geht nicht arbeiten, ordnet euch den Mann unter und so weiter, stehen Frauen einfach ökonomisch abhängig da. Und das macht es dann auch schwerer, sich zu trennen, kann eben Risiken wie Altersarmut hervorrufen und so weiter. Also in diesem ganzen Content wird diese Problematik überhaupt nicht benannt. Und genau diese Abhängigkeit erschwert dann auch Selbstbestimmung und ja auch eine Trennung eventuell. Und hinzu kommt auch eine emotionale und soziale Abhängigkeit. Also diese emotionale Abhängigkeit ist eben damit verbunden, dass das Ganze ja so identitär aufgeladen wird. Es wird eben als Erfüllung dargestellt und wenn du dich dem nicht hingibst, wenn du dem nicht entsprichst, dann bist du eben böse. Also dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, über das wir schon geredet haben. Und aber auch die soziale Einbettung. Diese ganzen Gemeinden machen so viele Freizeitsangebote und du hast eben diese Gefahr, dass du dich am Ende nur noch in genau diesen Kreisen bewegst und einen Ausstieg auch einfach einen Cut mit ganz vielen sozialen, ja, mit ganz vielen sozialen Kontakten bedeutet. So ein bisschen indirekt kann es auch eine Hürde darstellen, dass Gewalt thematisiert wird. Indem zum Beispiel einfach, also indem Weiblichkeit so unterwürfig und nicht entscheidungsfreudig inszeniert wird, kann eine Trennung eben, ja, erstens schwerfallen und zweitens ist die auch gar nicht so richtig eingedacht. Also ich finde, bei diesem ganzen Content wird das Thema Trennung überhaupt nicht erwähnt. Und Trennung kann eben auch wegen Gewalt passieren und es ist eben auch wichtig, sie genau in dem Fall eigentlich zu trennen. Und es ist eben so eine große Lücke. Im Gegenteil, es wird dir eigentlich erwartet, dass du dein ganzes Leben lang mit der Person zusammen bist. Also Ehe wird ja auch ganz nach christlichen Vorstellungen als was Lebenslanges gesehen. Und natürlich haben wir über die Queerfeindlichkeit auch gesprochen. Gerade für Leute, die eben queer sind, bedeutet das eigentlich, alles zu negieren, was ihre Selbstbestimmung und eigentlich ihre Identität beinhaltet. Also es geht wirklich darum, dass sie eigentlich nicht ausleben können, wer sie wirklich sind, sondern dass sie dazu gezwungen werden, auch zum Beispiel auf Beziehungen einfach zu verzichten. Politische Einflussnahme und internationale Netzwerke.
Was evangelikale Christfluencerinnen hier machen, ist eine sehr, sehr konservative Geschlechterordnung in einen Aesthetic Lifestyle zu verweben. Biblische Weiblichkeit wird hier inszeniert. Als liebevoll, friedlich und frei gewählt. Sie ist aber nicht frei gewählt. Sie ist gebunden an ein Hausfrauendasein, Mutterschaft und Unterordnung. Unter einen männlichen Partner. In Gemeinden spiegelt sich dieses Frauenbild strukturell wider. Ehe und Familie wird überhöht. Abtreibung, Sexualität und auch generell voreheliche Sexualität und queere Lebensweisen gelten als Sünde. Wer nicht in dieses Bild passt, wird abgewertet oder sogar unsichtbar gemacht. Wenn solche Geschlechter- und Familienbilder im Wohnzimmer oder in Insta-Reels bleiben würden, dann wäre das schon problematisch genug. Das tun sie aber nicht. Der evangelikale Glaube drängt auch in die Politik.
Wenn dein Job jetzt ist, Politiker zu sein oder in der Bank zu arbeiten oder wie auch immer, dort, wo du bist, wirst du geprägt sein und geleitet werden durch deinen inneren Glaubenskompass sozusagen. Ne? Deswegen ist die Vermischung von Glaube und zum Beispiel Politik das Kausalste, was es geben kann.
Ja, spannend. Also erstmal gibt es ja selber direkt zu, dass du nicht politisch sein kannst, wenn du gläubig bist. Was ich aber auch total spannend finde, ist diese Person, Ketzer der Neuzeit. Wenn man zu dem Thema, was wir heute haben, recherchiert, dann kommt man an dem nicht vorbei. Wer ist das? Wer steckt dahinter?
Das Krasse an Ketzer der Neuzeit ist natürlich, dass man auch nicht mehr dran vorbeikommt, weil wir haben es ja in dem Video auch gesehen, der hat über 500.000 FollowerInnen, vor allem jetzt nur auf der einen Plattform YouTube, und der macht auch ganz viel auf Instagram. Und zwar ist der Ketzer ein rechtsextremer, christlicher Influencer, und der ist auch befreundet mit Jasmin Friesen. Also tatsächlich war Jasmin Friesen auch die Person, die den Ketzer zum Christentum ja gebracht hat. Also er war davor, glaube ich, schon auch ein bisschen christlich, aber eben noch nicht so fundamentalistisch christlich, wie er jetzt eben ist. Und sie war auch bei der Taufe von ihm dabei. Sein Markenzeichen waren ganz lange so harmlose Straßenumfragen, wo er vor allem auf Demonstrationen, also zum Beispiel irgendwelchen queeren Demonstrationen oder halt linken Demonstrationen oder Woken-Demonstrationen, die halt eben seinem Feindbild entsprechen, gegangen ist und ja, da so Straßeninterviews gemacht hat. Und die hat er dann eben ja belustigt kommentiert oder auch aus dem Zusammenhang gerissen. Also er hat sie schon als Propaganda genutzt, um auch weiter zu polarisieren und so ein Feindbild zu erzeugen. Und er vermischt eben diesen religiösen Content mit ganz klar politischen Botschaften. Und mittlerweile macht er nicht ganz mehr so viel Straßeninterviews, weil er wurde angeblich zu viel angegriffen. Und mittlerweile ist, was er sehr viel macht, eigentlich Videopodcasts. Und er hatte da auch schon ganz verschiedene einschlägig bekannte Gäste, wie zum Beispiel Beatrix von Storch. Interessanterweise auch von der Rohgang Fabian Kowalik. Mhm. Über die Rohgang hatten wir ja auch schon ein Video gemacht. Und aber auch Tobias Riemenschneider. Und gerade der ist sehr spannend in dem ganzen Kontext. Und auf den würde ich gerne ein bisschen genauer schauen. Er war in der Kampagne gegen die Juristin Brosius Gersdorf beteiligt. Falls sich eine Person nicht zurückerinnert, das ist letztes Jahr im Sommer passiert, 2025. Und zwar wurde sie da ernannt oder vorgeschlagen als Verfassungsrichterin, sollte dann auch gewählt werden. Und im Vorfeld dieser Wahl gab es eine riesige, schon auch Kampagne, weil sehr viele rechtskonservative, populistische Medien und so weiter und haben da sehr viel gegen sie eigentlich gehetzt, indem sie nämlich auch zum Beispiel Fake News verbreitet haben. Und was relativ wenig bekannt ist, dass auch radikale Christen damit gemischt haben. Also zum Beispiel Johannes Hartl hat da auch ein Video zu gemacht. Aber wer auch ein Video dazu gemacht hat, war eben Riemenschneider. Und Riemenschneider hat da zum Beispiel behauptet, dass Brosius Gersdorf Schwangerschaftsabbrüche bis zum 9. Monat legalisieren will. Also er hat da so wirklich sehr, sehr populistisch gesagt, 2 Monate bevor das Baby geboren werden soll, könnte man es noch abtreiben, könnte man sich noch dazu entscheiden, es abzutreiben. Das wurde natürlich so nie gesagt und es ist einfach gelogen, hat aber ja seine Wirkung nicht verfehlt. Sie ist dann selber auch zurückgetreten aufgrund des öffentlichen Drucks, aufgrund ja des ganzen, der ganzen Kampagne. Sie hat ja auch selber gesagt, das ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Und auch da merkt man wieder, wie eigentlich so diese christlichen Akteure politisch mitmischen und was sie auch für Frames verwenden. Also zum Beispiel, dass sie einfach dass sie einfach über diesen Abtreibungsdiskurs so nutzen.
Mhm.
Und nicht nur, dass Riemenschneider sich bei dieser Kampagne mit eingemischt hat, nein, er war jetzt auch jüngst zweimal bei der AfD und hat da eben auch gesprochen. Und was er da gesagt hat, finde ich besonders spannend.
Was ist denn mit der Rolle des Staates? Sagt die Bibel auch dazu etwas? Der Apostel Paulus schreibt in Römer 13, Verse 1 bis 7, dass die obrigkeitlichen Gewalten von Gott eingesetzt sind. Wozu? Um die zu loben, die Gutes tun, und die zu strafen, die Böses tun. Die Regierenden sollen dabei handeln als Diener Gottes, als seine Diakone. Das heißt, sie dürfen nicht einfach selbst nach Gutdünken entscheiden, was sie so für gut und böse halten, sondern sie müssen das loben, was gut ist in Gottes Augen und das strafen, was böse ist in Gottes Augen. Sonst handeln sie nicht als Diener Gottes.
Ja, also es ist nochmal eine Fortführung dessen, was ja auch schon Jana Highholder in dem Interview mit dem Ketzer gesagt hat.
Mhm.
Ich finde hier jetzt nochmal eine besondere Brisanz, weil es eben auch auf Einladung einer Partei eben passiert ist, nämlich der AfD. Und ich finde das schon sehr problematisch, was hier so gesagt wird, weil es wird hier nicht gesagt, dass sozusagen Kirche und Staat in eins sein sollen. Aber trotzdem soll Politik und Staat sich trotzdem nach eigentlich der Auslegung des Christentums richten, die sie ja propagieren.
Also eigentlich auch widersprüchlich wieder, weil damit sagen sie ja aus, die Kirche soll schon irgendwie eins sein mit der Politik. Also es wurde ja gerade gesagt, die PolitikerInnen sollen das, was sie machen in der Politik, ausrichten nach Gott. Also ist es ja komplett miteinander verzahnt.
Ja.
Und auch hier wieder wahrscheinlich nur eine ganz bestimmte Glaubensrichtung, eine ganz bestimmte Glaubensgemeinschaft.
Eine ganz bestimmte Glaubensausrichtung, eine ganz bestimmte Definition. Und es ist auch kein Zufall, dass Riemenschneider hier bei der AfD sitzt. Was er nämlich noch alles gesagt hat, war, dass Deutschland zurück zu den Werten kehren soll, die Deutschland einst groß gemacht haben. Er sagt zwar, das ist nicht auf den NS bezogen, trotzdem finde ich den Bezug sehr, sehr schwierig. Dann spricht er sich noch gegen die Masseneinwanderung von MuslimInnen aus. Er spricht über Frühsexualisierung und spricht von so einer Transsexualisierung und Homosexualisierung der Gesellschaft. Also bemüht auch ganz klar queerfreundliche Frames. Und was ich auch wirklich krass finde, ist, dass er nochmal auf dieses Abtreibungsverbot mit eingeht. Und zwar macht er nämlich da diesen Konnex zwischen also zum Beispiel jetzt irgendwie Musliminnen, die eben einwandern, die treiben ihre Kinder nicht ab. Aber wir Deutschen machen das eben. Also hier wird so eine Beschneidung von reproduktiven Rechten, also so eine das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wird damit zusammengebracht, dass auch hier so eine Art Volksaustausch stattfindet. Und das sorgt ja genau an diese Verschwörungserzählung des großen Austausches an, die ja behauptet, dass es eben von oben gelenkt einen Austausch gäbe, dass eben die deutsche Bevölkerung zugrunde geht, es einen Volkstod gibt. Also es sind jetzt sehr völkische Begriffe und so weiter. Und wir einfach irgendwann von, sag ich mal, anderen Völkern übernommen werden. Und also diese Sprache hat eben ganz viele völkische Anleihen. Er hat sich dann später vom völkischen Rassismus distanziert tatsächlich, weil er sehr kritisiert wurde eben auch für diese Rede. Ich glaube aber, was gesagt wurde, wurde auch gesagt. Deswegen finde ich es wichtig, das auch zu besprechen. Und er sitzt ja auch bei einer Partei, die gesichert rechtsextrem ist.
Ja.
Da finde ich es auch ganz schwer, sich dann im Nachgang so ein bisschen rauszureden. Und es ist ja auch ganz spannend, dass gerade ja dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche oder allgemein, sage ich mal, der ganze Antifeminismus, der da drin steckt, sei es jetzt irgendwie Hass auf queere Leute und so weiter, dass der ja auch so eine Brücke zwischen zum Beispiel AfD und Riemenschneider und allgemein zwischen Rechtsextremen und fundamentalistischen Christinnen schafft.
Mhm. Ich finde auch diese Brücke, die du gerade ansprichst, hat sich hier auch wieder total gut gezeigt, weil die ganzen Geschlechterrollen, von denen er spricht, genau das sind, was wir jetzt gerade die ganze Folge lang schon besprochen haben. Ein ganz bestimmtes Bild von der Frau, ein ganz bestimmtes Bild von dem Mann, wie man sich zu verhalten hat. Und das spiegelt sich auch in dem Rollenbild der rechtsextremen Parteien halt wieder, dass sie da auch genau dieses gleiche Bild haben. Also es geht irgendwie sehr miteinander einher.
Also indem er einfach sagt, hey, die Politik, die ihr macht, die Politik der AfD, die wir kritisieren würden als antifeministisch, weil sie einfach sehr viele Rechte auch von Frauen und queeren Leuten beschneiden würde, die würde er ja als gottgegeben, objektiv richtig sehen. Die würde er als einzig wahr betrachten. Und das lässt ja auch keinerlei andere Interpretation zu. Und so diese Legitimation, dass die Politik, die man selber macht, gefällig ist oder von Gott gewollt, finde ich, hat so einen ganz, ganz schwierigen Wahrheitsanspruch.
Mhm.
In Vers 27 heißt es dann noch weiter. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. An anderen Stellen sagt Gott, welche unterschiedlichen Aufgaben Mann und Frau haben und wie sie sich auch dementsprechend unterschiedlich verhalten sollen. Darum können wir sagen, dass es zwei Geschlechter gibt. Und dass das Geschlecht eben kein soziales Konstrukt ist, sondern von Gott geschaffen und definiert.
Ja, ich denke, was er hier sagt, das hört die AfD einfach sehr gerne.
Und du kannst dich auch nicht anfechten, weil hier geht es ja um Glauben. Das heißt, das Einzige, womit du gegen argumentieren kannst, ist, nein, das haben ja genauso Menschen niedergeschrieben. Du kannst mir ja auch Gott nicht beweisen in dem Sinne. Und deswegen ist das jetzt so gesetzt, weil ich daran glaube und das ist die einzige Wahrheit. Und dann hast du ja gar keine Grundlage, auf der du miteinander diskutieren kannst.
Definitiv, weil diese Leute würden dich ja auch nicht als Gegenüber betrachten, in dem Sinne, dass man auf dem gleichen Fundament diskutiert. Weil sobald du nicht deren Verständnis von Glauben teilst, bist du ja sozusagen, hast du Böses im Herzen, bist du auf der falschen Seite, gehörst du zu den Ungläubigen, gehörst du zu denen, die vielleicht nicht in den Himmel kommen, die nicht gottesfürchtig leben, die nicht nach Gottes Wort leben. Mhm. Also auch das ist wieder so eine ganz krasse Polarisierung, ja. Das Gefährliche hier ist ja auch einfach, dass Glaube eben nicht als Privatsache, sondern sogar als gesellschaftlicher Auftrag gesehen wird. Und das Ziel ist eben wirklich Politik, Recht, Öffentlichkeit und so weiter nach christlichen, also nach die Normen, die sie für richtig halten, zu prägen im Sinne einer göttlichen Ordnung. Und was diese göttliche Ordnung umfasst, haben wir jetzt mehrmals im Podcast schon gehört.
Okay, krass. Man sieht es ja jetzt auch an dem Video und an dem Beispiel mit Ketzer der Neuzeit, was wir jetzt auch hatten, dass die alle auch anscheinend unfassbar gut vernetzt sind, oder?
Ja, genau. Also zum Beispiel anhand dieser ganzen Videopodcasts lässt sich das natürlich gut nachvollziehen. Und es gibt zum Beispiel auch Interviews mit Alice Weidel von der AfD eben mit Ketzer der Neuzeit. Und man merkt ja schon ganz klar, dass es da Sympathiebekundungen gibt und durchaus auch eine Normalisierung von der AfD als Werteverbündete. Und auch Wahlwerbung wurde indirekt schon gemacht, also jetzt so ein Ketzer der Neuzeit, der es so relativ offensichtlich macht und Alice Weidel so alles Gute für den Wahlerfolg und so weiter wünscht. Und dann gibt es aber auch so eine Jasmin Friesen, die das ein bisschen indirekter macht. Aber man merkt eigentlich ganz klar, dass sie erstens sehr gut in die AfD hinein vernetzt sind und auch definitiv deren Politik teilen und die natürlich auch unterstützen und größer machen wollen. Und die sind eben auf verschiedenen gemeinsamen Events, auf Bühnen, Interviews und verstärken ja auch gegenseitig die Reichweite eben. Also der Podcast kann das überhaupt nicht in der Komplexität nachzeichnen. Aber also zum Beispiel auch Jasmin Friesen und Riemenschneider, die kennen sich. Da gibt's Fotos. Also die haben sich alle schon mal getroffen, schon mal ausgetauscht. Und es gibt auch einfach internationale große Austauschformate. Also ich habe jetzt so ein Beispiel mal mitgebracht, weil ja gefühlt so alle Leute, die wir heute erwähnt haben, haben sich da auch getroffen. Und zwar ist es die Alliance for Responsible Citizenship. Also ganz kurz ARC. Und die wurde eben gegründet von Jordan P. Peterson. Das ist eben ein prominenter Antifeminist, der eben bekannt ist für seine sehr biologistische Deutung von Geschlecht und da eben auch ja Vorbild für viele antifeministische Bewegungen sind, gerade sehr viele, ja, sag ich mal, so Maskulinisten und so weiter finden die Interpretation super. Und diese ARC ist eben so eine relativ intellektuelle, so ein intellektuelles Treffen einfach, in dem verschiedene Milieus auch zusammenkommen. Also zum Beispiel libertäre, rechte, christliche Milieus, Rechtsextreme und so weiter. Und die fand zum Beispiel letztes Jahr, also 2025, in London statt und ist eben sehr international eingebettet. Also ist wirklich Teil einer globalen Rechten. Und letztes Jahr, 2025, waren zum Beispiel da Jasmin Friesen, Ketzer der Neuzeit, Johannes Hartl, aber auch zum Beispiel Leute aus dem Umfeld von Trump, also zum Beispiel von der Heritage Foundation. Die haben diesen Masterplan Project 2025 entworfen, was eben diesen ganzen Umbau in den USA gerade ja vorgezeichnet hat. Das ist also der große Masterplan zum Umbau, so wie es gerade passiert. Und da merkt man einfach, wie diese Netzwerke gesponnen werden. Und ein Jahr zuvor, also 2024, war zum Beispiel auch eine Person von den Obros da. Es gibt zum Beispiel auch einen Bericht von der EU, The Next Wave, der eindeutig zeigt, dass internationale christliche Organisationen auch eine große Rolle dabei spielen, antifeministische Thinktanks oder Organisationen, Kampagnen und so weiter in Europa und auch in Deutschland zu unterstützen. Mhm. Also diese ganze Bewegung ist mega international. Also nicht nur, weil viele Sachen aus den USA abgeschaut werden, sondern auch, weil es eine personelle Überschneidung gibt mit Netzwerken, es gibt einen Geldtransfer und natürlich gibt es auch Treffen, wo sich über Ideologien und so weiter und Strategien ausgetauscht wird.
Mhm. Auch Daniela Marlin-Jacobi bestätigt uns, wie hochpolitisch die radikale christliche Szene in Deutschland ist.
Ja, also Freikirchen, ganz, ganz viele sagen immer, hey, wir sind ja gar nicht politisch. Oder auch Leute, die Freikirchen angehören oder auch Christfluencerinnen, wir sind ja gar nicht politisch oder wir wollen ja auch gar nicht politisch sein und sowas. Aber dabei äußern sie dann Aussagen und treten für Werte ein, die hochpolitisch sind. Also immer so typische Themen sind halt, ja, ich bin ja gar nicht politisch, aber gehen dann auf den Marsch für das Leben, also gegen Abtreibungen und reflektieren gar nicht, wie politisch ihre Handlung ist. Und auch allein zu sagen, hey, wir sind ja gar nicht politisch, was für eine privilegierte Haltung das eigentlich ist, zu sagen, hey, ich bin unpolitisch, dass du dir das überhaupt erlauben kannst heutzutage, weil du anscheinend genug Rechte hast, um nicht für deine Rechte politisch kämpfen zu müssen. Also von solchen Aussagen nicht trügen lassen. Nur weil sie sagen, sie sind nicht politisch, sind sie nicht auch politisch. Also viele sind leider doch sehr, sehr hochpolitisch, wollen das halt nur immer nicht so zugeben, weil für die ist das natürlich vom Welt- und Gottesbild her, die Gesellschaft ist eigentlich eher so ein bisschen nachrangig. Denen geht es viel weniger um das Diesseits und um die Gesellschaft, denen geht es eher um das höhere Ziel, um das ewige Leben, um das Jenseits, um Leute zum Glauben zu bringen. Und natürlich ist dann Politik eher so ein zweitrangiges Thema und deswegen aus dieser Haltung kommt das sehr, sehr stark, aber macht das halt nicht weniger problematisch.
Angriffe auf reproduktive Rechte.
Daniela Marlin-Jacobi hat ja gerade eben auch schon die Lebensschutzbewegung angesprochen. Lass uns die doch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was ich auf jeden Fall auch weiß, ist, dass Beatrix von Storch da ganz vorne mit dabei ist und dass es hier auch wieder darum geht, reproduktive Rechte anzugreifen. Also irgendwie ein Recht auf Abtreibung nicht zu gewährleisten, weil du das Leben schützen musst. Was genau oder wie genau definiert sich diese Bewegung noch und wer ist da noch so, wer spinnt da noch so seine Fäden?
Genau, es ist einfach schon der größte Scam, sich Lebensschutz zu nennen, weil letztlich geht es darum, Frauen die Wahl und die Selbstbestimmung über einen eigenen Körper und die Reproduktion zu nehmen. Mhm. Und letztlich richtet sich die Bewegung eben ja gegen dieses Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und die Liberalisierung außenrum, die ja eine urfeministische Forderung eben ist. Und die hat es sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verschärfen oder das Recht sogar ganz abzuschaffen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mit Scam meine, weil letztlich wird hier das Recht eines ungeborenen Lebens, auch über das tatsächliche Recht der Mutter, ihr Recht auf Entscheidung, aber auch auf körperliche Unversehrtheit und so weiter genommen. Mhm. Also ganz krass wäre hier zum Beispiel Polen, wo ganz zugespitzt gesagt, eine Frau, eine Person, die sich dafür entscheidet, ein Kind auszutragen, eigentlich damit rechnen muss, womöglich zu sterben, einfach weil im Falle eines Abgangs keine ärztliche Hilfe oft zuteil wird, weil die Leute eben Angst haben, wegen einer illegalen Abtreibung angeklagt zu werden. Und wenn es eben nicht passiert, kann es sein, dass die schwangere Person dann aufgrund von Blutvergiftung sterben kann. Das ist auch schon passiert. Mhm. Und das ist natürlich eine krasse Entscheidung, finde ich, wenn du dir überlegen musst, ja, ob du dieses Risiko auch eingehst, im schlechten Fall keine ärztliche Hilfe zu bekommen. Und es zeigt ja auch nochmal so ein bisschen diese Absurdität, dass es hier eben gar nicht so sehr darum geht, irgendein Leben zu retten, sondern dass es hier eigentlich um die Kontrolle von Körpern von Frauen geht.
Mm. Your body, my choice.
Genau. Ja, kennen wir auch aus den USA.
Ja.
Sichtbar wird diese Bewegung oftmals in diesen Märschen für das Leben. Ein Beispiel finde ich ganz spannend, nämlich in Annaberg-Buchholz. Da gibt es halt auch diesen Schweigemarsch für das Leben. Und was da so spannend ist, Annaberg-Buchholz ist ein kleines Kaff im Erzgebirge. Und normalerweise gibt es diese Demonstrationen nur in sehr großen Städten, also München, Berlin, Köln und so weiter. Und in Annaberg-Buchholz aber, Annaberg-Buchholz liegt im Erzgebirge und das wird als Bible-Belt bezeichnet, als Bible-Belt in Sachsen, weil es da eben so viele evangelikale Gemeinden gibt. Genau, und es ist eben auch definitiv ein christlich, also von christlichen Leuten organisierte Demonstration.
Katja hat uns auch erzählt, wie in ihrer Gemeinde niedrigschwellige Angebote gemacht wurden. Zum Beispiel zu Sozialarbeit oder zu Beratungen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Eigentlich war das aber Indoktrinierung. Denn die Beratung verlief ziemlich einseitig und basierend auf den fundamental christlichen Werten.
Also die machen so einen offenen Jugendtreff, sage ich jetzt mal, alle 2 Wochen. Und sonntags kommen halt auch immer Jugendliche und sind dann so einfach vor Ort. Und das sind halt so, sage ich jetzt mal, wirklich die sehr, sehr sozial Schwachen, die halt sonst irgendwie auf der Straße rumhängen und ja sehr schwierige Familienverhältnisse haben. Und oft ist es so, da gibt es halt auch Essen und das ist für viele auch ein Grund, um da hinzukommen, weil besonders Ende des Monats merkt man, dass die Jugendlichen dann halt sehr viel Hunger haben. Und ja, ich würde schon sagen, dass da klar indoktriniert wird, so krass. Also da sind, ich hatte ein Gespräch mit einer auch gehabt, die war im Januar war das Gespräch und sie war so richtig verzweifelt und traurig und meinte, sie hat Angst, dass sie schwanger ist. Und dann meinte ich so, wann hattest du denn das letzte Mal deine Periode? Ja, irgendwie letzte Woche oder so. Und dann meinte ich so, ja, aber dann kannst du ja nicht schwanger sein. So, wann hattest du denn Sex? Ja, im August und so. Ja, im August, jetzt ist Januar. So, nee, aber so auf dem Aufklärungsstand sind auch die meisten Jugendlichen irgendwie, dass sie so gar nicht verstehen, was ist das überhaupt? Also sexuelle Aufklärung ist da sehr schwierig. Und dann sind sie auch klar gegen Abtreibung und jetzt auch so eine kleine Geschichte noch dazu. Also in der Gemeinde von meiner Familie, die machen da sehr viel Jugendarbeit und da sind sehr viele sozial sehr schwache Jugendliche. Und da war eine, die war 17, glaube ich, war dann schwanger, hat das Kind auch bekommen und das Kind ist im Oktober geboren. Und im Dezember war sie wieder schwanger mit dem zweiten Kind und dann wollte sie halt abtreiben, was auch meiner Meinung nach sehr sinnvoll gewesen wäre. Dann hätte das eine Kind wenigstens eine Chance gehabt. Aber meine Familie hat die halt komplett und auch die Gemeinde so überredet, dass sie unbedingt dieses Kind nicht abtreiben darf und behalten muss. Und Gott hat das ja so gewollt, bla bla bla, und sie hat es behalten. Und ist dann in eine Mutter-Kind-Einrichtung und da überhaupt nicht klargekommen mit 2 Kindern. So.
Der Verein Doctors for Choice setzt sich für reproduktive Selbstbestimmung ein. Sophia Meister von Doctors for Choice erzählt uns, wie gefährlich eben evangelikale Bewegungen sein können für Schwangere.
Problematisch sind aus unserer Sicht jedoch insbesondere strikte AbtreibungsgegnerInnen aus dem evangelikalen Spektrum. Diese Akteurinnen verstehen sich selbst als bibeltreue und setzen sich für ein absolutes Abtreibungsverbot ein, unabhängig von den individuellen Umständen, der Gesundheit oder der Lebenssituation der schwangeren Person. Diese Haltung blendet die Realität schwangerer Menschen aus und stellt religiöse Moralvorstellungen über das Recht auf Selbstbestimmung. Als Pro-Choice-Organisation begegnen wir evangelikalen Abtreibungsgegnerinnen in Deutschland und unterschiedlichen Kontexten, sowohl im öffentlichen Raum als auch im politischen Diskurs. Sichtbar werden sie etwa bei Demonstrationen wie dem Marsch für das Leben, eine international vernetzten Pro-Life-Kampagne, die seit den frühen 2000er Jahren auch in den deutschen Städten stattfindet und regelmäßig leider viele Teilnehmer mobilisiert. Dort wird ein absoluter Lebensschutz propagiert und Schwangerschaftsabbruch als moralisch verwerflich dargestellt, häufig mit stark emotionalisierenden Mitteln. Darüber hinaus beteiligen sich viele christliche Akteurinnen an der öffentlichen Debatte um Schwangerschaftsabbrüche, die zunehmend von Falschinformationen geprägt ist. So erleben wir, dass gezielte Abtreibungsmythen verbreitet werden, etwa Behauptungen, aus Embryonen würden Kosmetikprodukte hergestellt oder Vergleiche von Schwangerschaftsabbrüchen mit dem Holocaust. Ärztinnen werden angezeigt, Schwangeren werden verstörende Bilder gezeigt und es wird von Kindesmord oder Babyzid gesprochen. Die Argumentationen berufen sich häufig auf ein religiöses Verständnis von Schwangerschaft als göttlichem Segen und betrachten Abbrüche als Sünde, obwohl der Schwangerschaftsabbruch in der Bibel, abgesehen von Fehlgeburten, nicht mal eindeutig thematisiert wird. Die Folgen dieser Entwicklung spüren auch die Ärztinnen des Vereins unmittelbar. Zwar ist Gehsteigbelästigung in Deutschland seit dem vergangenen Jahr strafbar, der Schutz geht jedoch nur in einem Umkreis von 100 Metern um Praxen und Klinikeingänge. Urteile wie zuletzt in Bayern zeigen, dass Demonstrationen und das Äußern abtreibungskritischer Meinungen in Einrichtungsnähe weiterhin erlaubt sind, solange sie formelle Kriterien erfüllen. Das ist besonders problematisch vor dem Hintergrund, dass Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregel nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei möglich sind. Zeit und Ruhe sind für Betroffene hier entscheidend. Wenn evangelikale Bewegungen in Deutschland weiter an Einfluss gewinnen, wie aktuelle Trends nahelegen, besteht die Gefahr, dass sie einen wachsenden Teil der organisierten Abtreibungsgegnerschaft ausmachen und die Debatte zunehmend religiös aufgeladen wird. Stattdessen wünschen wir uns eine sachliche, gesundheitsorientierte Diskussion, die sich an medizinischen Fakten orientiert und Betroffene wie auch medizinisches Personal vorurteilsfrei behandelt. Für Patientinnen bedeutet evangelikaler Gegenprotest im privaten und öffentlichen Raum ganz konkret, dass der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erschwert wird. Viele finden weniger Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld, trauen sich nicht, sich nahestehenden Personen anzuvertrauen und leiden unter Stigmatisierung. Wenn Vorbereitungsstellen gebetet wird und moralische Urteile öffentlich formuliert werden, entsteht zusätzlicher Druck auf Menschen, die sich ohnehin mitunter in einer sehr belastenden Entscheidungssituation befinden. Das beeinträchtigt unmittelbar den Zugang zu sicherer, vertraulichen Informationen und zu einer angemessenen medizinischen Versorgung.
Das Recht, über den eigenen Körper zu entscheiden, ist eine zentrale feministische Forderung. Sophia von Doctors for Choice erzählt uns, warum dieses Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ebenso zentral ist.
Als Pro-Choice-Organisation sagen wir ganz klar, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ist essentiell, weil es um die grundlegende Selbstbestimmung über den eigenen Körper geht. Ungewollte Schwangerschaften sind keine Seltenheit und niemand außer der betroffenen Person sollte darüber entscheiden, ob, wann und unter welchen Umständen eine Schwangerschaft fortgeführt wird. Die Mehrheit der Menschen, die in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, hat bereits mindestens ein Kind geboren. Sie sind also keineswegs unmündig, sondern treffen diese Entscheidung reflektiert und verantwortungsvoll. Blickt man auf die Gründe für einen Abbruch, zeigt sich, wie vielfältig sie sind. Sie reichen von einem fehlenden Kinderwunsch bis hin zu ungünstigen oder untragbaren Lebensumständen. Niemand sollte gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen, wenn die betroffene Person etwa mit finanziellen Sorgen, gesundheitlichen Problemen, einer belasteten Partnerschaft oder unverarbeiteten Traumata zu kämpfen hat. Ein solcher Zwang kann das psychosoziale Wohlbefinden von Schwangeren erheblich gefährden. Der Schwangerschaftsabbruch selbst, ob medikamentös oder chirurgisch, ist insbesondere im ersten Trimester ein sehr sicherer und komplikationsarmer medizinischer Eingriff. Entgegen weit verbreiteter Mythen wird die Fertilität dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt. Auch psychisch lässt sich kein sogenanntes Post-Abortion-Syndrom wissenschaftlich belegen. Was jedoch nachweislich gefährlich ist, sind Versuche, eine Schwangerschaft ohne medizinische Betreuung zu beenden. Die Datenlage ist eindeutig. Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen führt nicht zu weniger Abbrüchen, sondern dazu, dass sie unsicherer und riskanter werden. Abbrüche finden weiterhin statt, jedoch steigt durch unsichere Methoden das Risiko für schwere Komplikationen bis hin zum Tod von Schwangeren.
Vom Jesus Glow zum politischen Player. Die BesucherInnen und RednerInnen solcher Märsche für das Leben reichen von AkteurInnen der bürgerlichen Mitte bis hin zu Rechtsextremen. Gerade in Regionen wie dem Erzgebirgskreis wird die enge Verbindung von völkisch-neonazistischen, antifeministischen und christlich-fundamentalistischen Ideologien besonders deutlich. Hier wirken verschiedene Strömungen zusammen, die sich in ihrem Kampf gegen Feminismus, reproduktive Rechte und emanzipatorische Politik gegenseitig verstärken. Evangelikale, christliche Fundamentalistinnen oder gar christliche Rechtsextreme sind kein harmloser Jesus-Glow oder Worship-Playlist, sondern mitunter AkteurInnen, die eine zutiefst hierarchische, antifeministische und queerfeindliche Ordnung propagieren. Theologisch begründet, ästhetisch verpackt und politisch organisiert. Ihr Einfluss funktioniert auf mehreren Ebenen. Seelsorge und Beratung, also mit eigenen Beratungsstellen, Schwangerschaftskonfliktberatungen und Begleitung, die religiös kodierte Vorstellungen von Familie, Sexualität und Geschlecht durchsetzen. In Gemeinden und im Alltag, also das heißt Kinder- und Jugendprogramme, Camps, Hauskreise und coole Gottesdienste, in denen aber auch trotzdem Rollenbilder, Unterordnung und Heteronormativität als gelebte Normalität vermittelt werden. Online und in der Popkultur, also wie QuizfluencerInnen, Worship-Music, ästhetische Frömmigkeit auf Insta und TikTok, die Unterordnung, Kleinfamilie, biblische Weiblichkeit als Lifestyle und freie Entscheidungen inszenieren. Aber auch auf der Ebene von Politik und jetzt auch Gerichten, also durch Lobbyarbeit, Kampagnen, Klagen und strategische Allianzen mit rechten und rechtsextremen AkteurInnen. Das funktioniert etwa über die Mobilisierung durch Lebensschutz und christliche NGOs. Und genau so werden diese evangelikalen, neokarismatischen Milieus zu zentralen Knotenpunkten einer breiteren christlichen Rechten. Und das auf nationaler wie internationaler Ebene. Antifeminismus fungiert dabei als gemeinsamer Nenner und autoritäre Krisenreaktion. Er verspricht klare Hierarchien, natürliche, göttliche Ungleichheit und die Rückkehr zu einer vermeintlich intakten patriarchalen Vergangenheit. In diesem Sinne sind evangelikale Bewegungen Ausdruck einer modernen Antimoderne, also Produkte der Gegenwart, die deren emanzipatorischen Errungenschaften bekämpfen und gleichzeitig globale Vernetzung, Medienmacht und Geldströme nutzen, um eben genau diese Rückabwicklung voranzutreiben. Was tun?
Häufig ist es für Betroffene schwer auszusteigen. Denn erstmal geben einem diese Gemeinden ziemlich viel. Zusammenhalt, Gemeinschaft, Sinn, Orientierung und auch viele Freizeitmöglichkeiten. Vieles davon fehlt Menschen heutzutage. Menschen fühlen sich zunehmend einsam. Dennoch gibt es auch Leute, die sich kritisch mit den Überzeugungen auseinandersetzen oder vielleicht sogar aussteigen wollen. Wir haben mit Esther van Santen-Nguyen zu dem Verein und seiner Arbeit gesprochen.
Unser Verein Fundamental Frei bietet eine Austauschplattform an für AussteigerInnen aus evangelikalen Bewegungen und Freikirchen. Das heißt Menschen, die in solchen Gemeinschaften negative Erfahrungen gemacht haben und sich dann aus diesen Gemeinschaften entfernt haben, können sich bei uns zusammenfinden und austauschen und am Ende gegenseitig helfen, das Erlebte zu verarbeiten, vorab einzuordnen und insgesamt einfach so Gemeinschaft in diesem Ausstiegserleben zu finden.
Der Verein Fundamental Frei schafft sichere Räume zum Austausch. Es wird über Erlebnisse gesprochen, die im Nachgang als problematisch empfunden werden. Zum Beispiel die strenge Purity Culture, also dass eigentlich jegliche sexuellen oder romantischen Beziehungen bestimmt oder sogar verboten wurden.
Meistens findet während der aktiven Zeit gar nicht so starke Reflexion statt. Und dann kommt bei Leuten irgendwann so ein Stein, der alles ins Rollen bringt. Und dann werden verschiedene Praktiken und theologische Überzeugungen hinterfragt. Und aber auch das menschliche Miteinander, das auf diesen aufbaut. Und der erste Schritt ist dann erstmal, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und eine gemeinsame Sprache zu entwickeln für das, was man da erlebt hat. Also einfach Dinge benennen zu können, als dieses Handeln würde man so und so einordnen. Zum Beispiel ein überbesorgtes Eingreifen anderer Gemeindemitglieder könnte man als übergriffig bezeichnen. Und dann aus dieser Zuordnung, was genau das bedeutet, aus dieser Zuordnung sagen zu können, das, was mir da passiert ist, das war nicht richtig. Und dann kann es ja in die eigentliche Bearbeitung gehen, also das Aufdröseln, was hat das für mein restliches Leben bedeutet und welche Dinge habe ich dadurch möglicherweise gemacht, auf die ich auch nicht stolz bin oder welche Dinge habe ich dadurch versäumt, die ich mir eigentlich in meinem Leben gewünscht hätte, weil ich mir zum Beispiel verboten habe, aufgrund einer übersteigerten Sexualmoral überhaupt eine Beziehung einzugehen. Und das ist natürlich ganz individuell, was das für die jeweilige Person heißt. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es für die Betroffenen sehr hilfreich ist, einen geschützten Rahmen zu haben, in dem sie einfach diese sehr intimen Erlebnisse auch austauschen können miteinander.
Dass insbesondere Frauen und Queers unter den Strukturen in den Gemeinden leiden, zeigt sich auch beim Ausstieg.
Es ist so, dass viele evangelikale Gemeinschaften recht patriarchal geprägt sind Und dadurch ist klar, welche Rolle für die Frau dann noch übrig bleibt. Frauen und Männer werden also das natürliche Geschlechtergefüge betrachtet und Frauen haben sich unterzuordnen, wenn man eine strikte Theologie verfolgt. Für Queers ist es so, dass sie aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung einfach aus diesem Rahmen rausfallen und auch auf ihre Plätze verwiesen werden, aber zusätzlich auch geothert werden. Also ihnen gesagt wird, du bist im Gegensatz zu unserer Gruppe falsch, du gehörst hier nicht so richtig hin. Und da würde ich sagen, das sehen wir auch in unserer Mitgliederstruktur, dass wir in unserem Netzwerk nicht den Schnitt der Gesellschaft abbilden, sondern deutlich Frauen und Queers überrepräsentiert sind, weil die in diesen Gemeinschaften mehr Gründe finden, irgendwann zu gehen, weil ihnen weniger Macht eingeräumt wird und weil Entscheidungen für ihr Leben über ihre Köpfe hinweg getroffen werden.
Woran erkennt man also problematische Gemeinden? Was sind die Red Flags, auf die man achten sollte?
Wenn eine Gemeinschaft übermäßig versucht, in das eigene Leben einzugreifen, also Entscheidungen versucht, für dich vorauszusetzen oder für dich zu treffen, die so dein innerstes Leben betreffen und deine innerste Gestaltungsmacht. Das heißt, die Art und Weise, wie du deine Sexualität lebst, die Art und Weise, wie du Beziehungen führst, aber auch welche Berufe du anstreben darfst und wie du mit deinem Geld umgehst, dass dann alle Alarmglocken schrillen sollten. Aber auch bei Verhaltensweisen, die man so typischerweise Sekten zuordnet, wobei man heute nur religiöse Gemeinschaften sagt, also Verhalten, das man so der typischen Vorstellung einer Sekte zuordnet, wie zum Beispiel, dass versucht wird, sozial zu isolieren. Und das muss gar nicht auf negative Art und Weise geschehen, indem man sagt, du solltest mit diesen Leuten keinen Umgang mehr haben, sondern man kann das auch positiv machen, indem all deine Zeit ausgelastet wird, indem du in eine religiöse Gemeinschaft eingebunden wirst, ist auch ein eindeutiges Warnsignal. Wenn wir uns die theologische Seite anschauen, dann ist eine Theologie, die mit Angst, Druck oder Zwang arbeitet, auch ein eindeutiges Warnsignal.
Was kann ich tun, wenn FreundInnen eben in so eine Gemeinde reinrutschen? Wie kann man Menschen beim Ausstieg helfen?
Es ist immer einfacher, über schon bestehende Beziehungen zu sprechen und auch über diese bestehenden Beziehungen zumindest einen Ankerpunkt für die Person zu bieten, sich aus dieser Gruppe wieder zu lösen. Das wissen wir auch aus der Deradikalisierungsforschung in anderen Gebieten, dass bestehende Beziehungen, die weiterhin gepflegt werden und die einfach für diese Person weiter existieren können, die Punkte sein können, an die diese Person sich wenden kann, wenn dann doch Zweifel kommen und doch der Wunsch, aus dieser Gemeinschaft auszusteigen, besteht. Denn man kann sich das ja mal so vorstellen, wendet sich jetzt nun eine Person neu dieser Gemeinschaft zu und verliert ihr gesamtes bisheriges Umfeld, dann wird es natürlich umso schwieriger, aus dieser neuen Gruppierung wieder herauszukommen, weil man weiß, wenn ich jetzt weggehe, dann habe ich niemanden mehr. Und an der Stelle versuchen wir auch mit dem Netzwerk eine Lücke zu schließen.
Außerdem verlinken wir euch in der Caption noch weitere Hilfsangebote. Wie kann man also problematische Inhalte oder problematische Accounts erkennen?
Also zuallererst würde ich immer sagen, um zu gucken, ob ein Content problematisch ist, aufs eigene Bauchgefühl hören. Also meistens hat man ja schon, wenn man sowas konsumiert, schon immer so eine innere Regung und denkt sich, irgendwas stimmt da nicht. Und dann ansonsten Dinge, die man so sachlich prüfen kann. Also zum Beispiel der christliche Fundamentalismus, wie ihn eben leider sehr viele ChristfluencerInnen propagieren oder auch einfach in diesem System drinne sind, ist sehr stark so ein Drin-Draußen-Denken, Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt halt das Christliche, das Göttliche, das einzig wahre Christinnentum auf der einen Seite, da wird dann auch ganz oft gesagt, ja, Gott sagt ja klar und die Bibel ist klar und wenn du eine Frau Gottes sein willst, also so ganz platt formuliert, gut, schlecht und sündig, nicht göttlich, das, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist sehr, sehr typisch für den christlichen Fundamentalismus und auch dieses Wir-gegen-die-Denken, also wir wahren Gläubigen, wir Christinnen oder wir richtigen Christinnen und der Rest, die verlorene Welt und sowas, ist auch immer so ein Merkmal, da merkt man schnell, okay, da ist irgendwas nicht so ganz richtig und auch, woran man es auch merken kann, ist, wie die Bibel betrachtet wird, wenn die Bibel so als komplett unfehlbar betrachtet wird und auf voll das Podest gestellt wird und eben auch so, ja, wir müssen die Bibel wörtlich nehmen, obwohl sie Jahrtausende alt ist, wir glauben die Bibel unhinterfragt und sowas. Das sind auch immer schon so Warnhinweise.
Wie können Accounts, die sich kritisch zu den Gemeinden äußern, von mir unterstützt werden? Was kann ich tun, damit sie mehr Reichweite bekommen?
Also große Unterstützung ist leider, muss man so platt sagen, immer auch so ein bisschen zeigen, hey, wir sind da und wir sind eine Mehrheit, also auch tatsächlich einfach reinfolgen. Weil das, was diese ChristfluencerInnen ja aktuell auch so ein bisschen pusht, ist diese mediale Aufmerksamkeit und für die gibt es nicht so richtig eine negative Presse. Jede Presse, jeder Bericht über die ist ja auch wieder Aufmerksamkeit und dann folgen Leute und je mehr Leute folgen, desto weiter wird deren Content verbreitet und sowas und sie rühmen sich auch immer so ein bisschen, die Mehrheit zu sein, das Volk zu sein oder die Mehrheit der Christinnen zu sein, weil sie sind ja die wahren Christinnen und gerade da zu sagen, nee, das seid ihr nicht.
Was man sich immer wieder bewusst machen sollte, ist, dass der fundamentalistische Glauben ein Weltbild bietet, eine Identifikation und auch eine Ideologie, aber eben auch viele falsche Versprechen macht. Denn jegliche Abweichung wird sanktioniert. Individualität und Freiheit finden eigentlich keinen Platz. Statt der Möglichkeit, sich frei zu entfalten und selber zu entscheiden über Heirat, Sexualität, Identität, Liebe, Kinder, Beruf, gibt es nur einen einzigen richtigen Weg. Und der ist von Gott bestimmt.
Und was mich daran so nervt, ist einfach so dieses Inauthentische eigentlich. Also, dass im Kern sowas gesagt wird, auch von der Liebe gesprochen wird und bla, aber wenn man dann mit den Leuten wirklich redet, denke ich mir so, also es ist einfach nicht liebevoll, wie mit den Menschen umgegangen wird. Es ist nicht echt irgendwie, nicht ehrlich. Also, so traurig es klingt, aber eigentlich leben alle so mit einer Maske und ich finde das so krass, weil, also ich habe halt als Jugendliche, ich war auf Straßeneinsätzen, wirklich, ich habe da meine Freizeit mit Gemeindesachen verbracht. Also ich war auch verknallt in Typen, die jetzt keine Christen waren. Ich habe denen aber allen einen Korb gegeben, habe so gesagt, nee, ich kann nicht. Nur wenn man Christ ist. Ich habe so einen Brief geschrieben an mich selbst, also an meinen zukünftigen Ehemann, wo ich um Vergebung gebeten habe, weil ich Sex vor der Ehe hatte. So, das waren für mich so selbstverständliche Sachen. Und wenn ich halt so Sachen von damals lese, denke ich mir, ich war so gefangen. Ich war also eigentlich schon noch depressiv, was ich so geschrieben habe. Ich bin so traurig, aber ich weiß nicht warum, weil man ja eigentlich immer gesagt hat, du hast jetzt hier die Freiheit und das Leben und die Liebe und alles. Also es wird ja immer gesagt, du hast eigentlich das, was die anderen haben wollen. Und alle haben dieses Loch im Herzen, was sie stopfen wollen, aber du bist ja gefüllt. Und als ich dann ausgestiegen bin, habe ich so gemerkt, wie krass, dass ich halt jetzt frei bin und wie nett ich bin und wie ehrlich ich bin. Wie ich jetzt einfach alles so richtig machen kann und auch dahinter stehe. Ich habe das Herz dahinter. Ich kann mir meine Beziehung aussuchen, wie ich möchte. Meine Beziehungsform ausdrücken, wie ich möchte. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Kinder kriegen. Ich kann alles machen, wie ich möchte.
Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall mega über eine Bewertung von euch, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns auch, damit wir mehr gesehen werden. Und außerdem gibt es im Video und auch in den Shownotes noch einen Link für eine Umfrage. Da freuen wir uns auch, wenn ihr teilnehmt und uns Feedback gebt. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal, klickt die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Außerdem könnt ihr auch die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung durch eine Spende unterstützen. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Für uns ist es super wichtig, denn Veränderung braucht viele, die mitmachen. Und mit der Spende ermöglichst du eben auch Aufklärungsarbeit und Unterstützung von Betroffenen. Das war ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Produktion und Inhalt Selina Alin. Moderation Özge Asambayli, Selina Alin. Bild und Ton Ben Production GmbH. Grafik Christina Wedel.